Medienkuh. Der Podcast rund um Film, Funk und Fernsehen. Mit Kevin Körber und Dominik Hammes.
Das große Beben der Medienbranche dieser Woche, Herr Hammes. Heilige Scheiße. Es wurde ja nur noch über dieses Thema geschrieben. Ich bin froh, dass es jetzt aber auch klar ist, ne, dass die Fakten geklärt sind und dass wir uns wieder den wichtigen Themen widmen können. Aber aufatmen. Rhein-Main-TV ist gesichert, es wurden Käufer gefunden, man war insolvent, aber es geht weiter.
Gut.
Cool, 16 Arbeitsplätze gesichert. Das ist doch immer gut in der Medienlandschaft. Hallo, Herr Hammes.
Hallo, Herr Körber. Ich sehe gerade, haben wir heute die ESC-Moderation zum Thema?
Ja, natürlich.
Gut,
natürlich.
Gut. Ich war gerade aus Gründen auf dwdl.de, wie kommt's? Und war so, Gott, das hatten wir das schon.
Das ist natürlich ja, brandheiß. Alles heute drin. Brandheiß, nagelneue News. Und natürlich, also ESC ist ein Schwerpunktthema dieser heutigen Ausgabe. Und, aber erstmal, ja bitte?
Entschuldigung, weil ich einfach auf dwdl bin gerade. Ich mache keine Werbung für die, lieber Herr Lückerath. Rechnung geht raus, ne? Kennen wir ja. Aber hier ist Werbung für GZSZ, das große Jubiläum, die 8000. Folge. Und ich erkenne niemanden auf der Werbung. Diese Kombination, da fühlt man sich so richtig jung.
Ich glaube, ich fange jetzt einfach mal damit an.
Ja, Folge fangen Sie 1. mit den richtigen Themen. Achso, mit GZSZ.
Binge-watchen. Nee, GZSZ, ja.
Vielleicht in vierfacher Geschwindigkeit, den ganzen Tag im Hintergrund.
Dann braucht das klappen. Man braucht immer eine Aufgabe.
Aber nie den Vorspann skippen.
Das stimmt. Wie geht's Ihnen, Hammes? Das will ich dennoch in dieser schnelllebigen Zeit und in dieser Woche, in der sich Medienmeldungen überschlagen haben, nicht vergessen.
Ja, ich glaube, Sie können mit der Referenz nicht so viel anfangen, aber es gibt dann die letzte Einstellung in Jäger des verlorenen Schatzes, ist ja, wenn die Bundeslade in diesem riesigen Holzkasten in diese Lagerhalle gefahren wird, wo überall nur Kisten stehen. So fühle ich mich, denn die Umzugsvorbereitung, auch wenn es erst Ende des Monats ist, sind jetzt in dem Status, dass in jedem Zimmer einfach Kisten und Kisten stehen. Das Arbeitszimmer ist das, wo es noch am normalsten aussieht, in Anführungsstrichen, weil hier wird ja gearbeitet, wie man gerade hört, sehr, sehr fleißig. Okay. Und das muss
machen Sie noch was neben der Kuh, oder?
Sie mich auch. Und entsprechend ist das letzte Zimmer und gleichzeitig das erste Zimmer. Also alles andere macht man vorher und dann zieht man aber lustigerweise doch mit dem Arbeitszimmer zuerst um, damit man direkt wieder weitermachen kann. Aber der Rest der Wohnung ist einfach so, ich erinnere mich nicht an diesen Flur. Haben wir den mit Kartons nachgebaut? Ja, ja, okay, gut.
Irgendwann sehen Sie ihn auch wieder, aber nur noch kurz. Dann,
ne? Ja, das ist ja ein Raum, das ist ja gar kein Flur. Das ist ja viel größer alles.
Man kennt's. Gut. Ich drücke weiterhin die Daumen, dass der Umzug reibungslos über die Bühne geht. Das ist mal das Wichtigste, glaube ich, beim Umzug, weil nervig wird es eh.
Also ja, das ist immer
die Illusion müssen wir uns nicht rauben.
Ach, das haben wir auch noch. Oder ach, da haben wir nie geputzt. Das sind so die zwei Emotionen zwischen denen.
Lohnt sich jetzt auch nicht mehr.
Ne? Nee, also die Nachmieter freuen sich doch über so ein Kunstwerk.
Ich überlege gerade, sollen wir anfangen?
Also sie fragen das so nonchalant, ja warum nicht? Die Musik ist irgendwie gefühlt auch krass abgebrochen eben auf einmal mittendrin, aber die Stimmung ist weg. Also es ist einfach, dann können wir auch hier hingehen.
Ja.
Fernsehen.
Ich will, bevor wir gleich in das Thema natürlich kommen, über das wir reden müssen, nämlich Schlag den Star und Elton, will ich noch einmal ganz kurz anmerken, Tag der Aufzeichnung ist heute Sonntag, der 14. April 2024 und gestern lief bei RTL die zweite Folge in Folge der neuen Staffel von der Jauch-Schalkberger Show.
Gibt's noch.
Und Thomas Gottschalk musste moderieren. Betonung liegt auf musste, weil ich glaube, er hat sich auch einen entspannteren Abend vorgestellt. Und nach 25 Minuten war wirklich schon so die Frage in Richtung Thorsten Schorn, der heute ja auch eine Rolle spielen wird, der ja auch Spielleiter in dieser besagten Show ist. Sind wir noch drauf oder haben wir eine Pause? ist irgendwie, war für mich so sinnbildlich für diese Folge, weil man muss es inzwischen einfach sagen, es ist, also so weh mir das tut, es ist betreutes Moderieren bei Thomas Gottschalk inzwischen. Also wie oft da Barbara Schöneberger oder auch Herr Jauch oder Thorsten Schorn oder Jana Ina, die zu Gast war, und Ralf Schmitz da irgendwie ihm sagen müssen, also es ist wirklich, also langsam, ich finde es sehr traurig. Ich will das nicht sehen. Ich will Thomas Gottschalk nicht sehen, wie er das Spiel nicht mehr versteht und nochmal erklärt, obwohl es gerade eben erklärt wurde. Will ich nicht. Was können wir da machen?
Was mich gerade frage, ist, wie viele Leute hat man denn da als Backup für ihn? Das ist ja, also das ist ja die Besetzung von 5 anderen Sendungen.
Wie viele Menschen braucht man, um einen Thomas Gottschalk zu ersetzen? Ja.
Also das ist schon hart. Da denken wir so, können wir, naja, wir brauchen noch Hilfe. Holen wir vielleicht nochmal hier jemand anderen rein. Herr naja, Passberg.
Es ist ja immer so, dass die drei am Anfang nicht wissen, wer moderiert den ganzen Spaß. Dann wird das bekannt gegeben in der Live-Show. So, und dann hieß es, Thomas Gottschalk ist der Moderator. Das heißt automatisch, Jauch und Schöneberger gehen auf die spielende Position, ja, sind also ein Team. Und das zweite Team besteht dann immer aus 2 Promis. Und das waren Jana Ihner und Ralf Schmitz. So. Und Thorsten Schorn sitzt ja immer oben in dieser Kommentatorenkabine und ist so ein bisschen der Spielleiter.
Ja.
Aber gut, dass er da ist, sag ich mal. Ne? Also wenn man gestern die Folge gesehen hat. Egal. Ich fand das nur sehr, mir hat es wehgetan, irgendwie Thomas Gottschalk so zu sehen. So konzeptlos, orientierungslos und auch nicht mehr schnell. Also ne, da fehlt dieses schnelle Reagieren und was machen wir denn jetzt? Und Chaos bricht aus, also es macht die Sendung ja auch aus. Aber es ist immer so kurz vor, ui Leute.
Es ist schon so ein bisschen das Fegefeuer für die letzte Folge, Wetten, dass, ne? Also ein bisschen Buße tun, so fühlt sich das jetzt langsam an. Aber sehen will das tatsächlich, glaube ich, dann ganz wenige Leute noch.
Naja, also wenn ihr einen Vorschlag habt, wie wir Tommy das irgendwie beibringen, also man will ihn ja auch nicht verletzen, er hat ja viel für uns und unsere Kindheit auch gemacht, sind wir mal ehrlich. Aber
die ganzen Tonnen Haribo, ja.
Vielleicht muss auch irgendwann mal Schluss sein. Also vor 8 Jahren, so 7, weiß ich nicht, wann die letzte Wende das war. Egal, wollte ich nur kurz anmerken, weil es mir gestern sehr extrem aufgefallen ist und auch ich will mich auch gar nicht lächerlich drüber machen, wirklich nicht. Ich finde es sehr traurig. So, aber jetzt kommen wir zu der News der Woche. Und sie begann eigentlich, fangen wir mal so an, chronologisch.
Rhein-Main-TV war das, ne?
Rhein-Main-TV, Dödel. Sie begann eigentlich mit einer, wie ich finde, recht guten Personalie, die kommuniziert wurde im Laufe der Woche. Und zwar genauer gesagt, am Mittwoch wurde die kommuniziert. Ich versetze mich ganz kurz in Rolle, ja. Ich mache es in alter Tradition von vor x Jahren, denn es gibt einen Moderatorenwechsel bei Schlag den Star und es wird übernehmen Matthias Obdenhövel. Wird Schlag den Star moderieren. So, keine große Überraschung, also nicht so wie damals Steven Gätchen übernimmt von Matthias Obdenhövel Schlag den Raab. Ja, das war die größere Überraschung. Es ist quasi ein Heimkommen für Matthias Obdenhövel.
Ja, sicher. Außerdem so sehr Profi, dass es auch, wenn es jetzt nicht ein Sender wäre und eine Sendung wäre, wo er beides irgendwie kennt, wäre es ja trotzdem für ihn easy.
Ja. Und er ist ja auch in dieser Schlag den Star-Rap-Welt absolut nicht fremd, denn er ist the original. Also er hat es als erstes moderiert, ne? Als Stefan in Folge 1 aufgelaufen ist und hat gesagt, ich habe mir einen bekloppten Wettbewerb ausgedacht, irgendein Normalo spielt gegen mich. Also Matthias Obdenhövel hat das Ding 5 Jahre moderiert, seit 2006. So lange gab es tatsächlich Schlag den Raab, auch eine Ewigkeit, wenn man das jetzt mal mit dem aktuellen Blick sieht, 18 Jahre her. Wow. Genau, für 5 Jahre und dann hat Steven Gätchen übernommen, weil Matthias Obdenhövel dann, glaube ich, zur ARD ging. Für die Sportschau war das damals noch. Ich glaube, so war's. Ja. Genau. Und das wird er schon ab der nächsten Sendung, nämlich ab dem 1. Juni. Dann läuft die nächste Folge von Schlag den Star. Und per se muss ich erstmal sagen, mich hat das sehr gefreut. Also wir haben ja hier schon immer gesagt, ne, Elton hat ja immer diese Motivationskurve, ey, ich komme die Treppe runter und dann sagt es auch.
Jeder Stufe geht es einen Level runter.
Nach Minute 7 so ein bisschen ab. Und wird je länger der Abend dann auch manchmal so ein bisschen fahrig im Sinne von, ach, ich will auch jetzt ins Bett. Und Matthias Obdenhövel hat ja damals schon bei Schlag den Raab auch immer wieder bewiesen, dass er ja schon sehr gut und das beweist er jetzt auch bei Mask Singer, in einer Live-Situation sehr schnell reagieren kann. Vergleiche unsere ersten 3 Minuten über Thomas Gottschalk. Einfach zack bei der Sache ist, also sehr spontan in der Live-Situation. Braucht man für die Sendung. Und er hatte auch immer, zumindest zu Schlag den Raab-Zeiten, weiß ja nicht, wie er das jetzt dann macht, immer so dieses leicht Stichelnde auch mit drin. Ne? Also immer so ein bisschen nochmal so in die Seite reingekniffen. Ja, streckt euch mal ein bisschen an.
Gerade den Platzhirsch auch immer so ein bisschen in die Schranken gewiesen.
Genau, ja. Das ist natürlich jetzt bei Schlag den Star ein bisschen was anderes. Da hat man zwei Promis, die dort antreten. Aber dennoch mochte ich das immer sehr, weil er es auch nicht so offensiv und plakativ gemacht hat, sondern immer so ein bisschen in so einem Halbsatz. Und es kam immer so verzögert, so einem hat er einen rausgehauen. Ne? War schon ein ganz schöner Seitenhieb. Und es hat mir immer gefallen und ich bin gespannt, und wie er das macht, und begrüße es per se. Mhm. Punkt. So, das ist die eine News. Ne?
Ja.
Und die andere, die kommt jetzt hinterher, denn was ist denn mit ich muss die Unterlagen. Elton. Ja. Was ist eigentlich mit Elton? Nach 23 Jahren muss man im Prinzip sagen, ist mit dieser Personalie auch klar, dass er nicht mehr auf ProSieben moderieren wird. Denn haben wir ja hier, ich frage es nachher nochmal im Detail ab, hier in den letzten Folgen gelernt, inzwischen stehen ja auf dem Konto oder auf der Seite von RTL-Formaten, die Elton moderiert, mehr als auf der ProSieben-Seite. Das ist zum einen diese EM-Show, die ja jetzt angekündigt wurde aus dem Hause Raab Entertainment für RTL. Dann ist es ja Schlag den Besten, also im Prinzip ja 1:1 Klon, der ja auch schon auf ProSieben lief, mit ein bisschen anderem Konzept, aber ähnlichem Studio. Ne? Die Ähnlichkeit ist deutlich erkennbar. Blamieren oder Kassieren als Auskopplung bei RTL zu sehen. Und jetzt ja auch noch in dieser Woche, ich glaube also Anfang oder nee, Ende der kommenden Woche, je nachdem man es hört, so, ja auch die Wettbewerbsshow mit Knossi und mit Tim Melzer. Also das heißt, da ist schon viel los, abgesehen von 1, 2 oder 3 und wer weiß denn sowas. Ne? So, und in der Meldung hieß es dann, man dankt Elton, ne, für 23 Jahre und für die Jahre, die er Schlag den Star moderiert hat. Und danach hat Elton allerdings über seine offenen Kanäle auf Insta und Facebook da noch ein bisschen was nachgelegt, weil er gesagt hat, naja, so ganz freiwillig geht er nicht, Herr Hammes.
Ja, ich habe mich auch an dem Tag purer Zufall in das Rentnerportal eingeloggt, also Facebook. Und das Erste, was ich gesehen habe, weil das in irgendeiner Gruppe auch geteilt worden ist, ich so, was will er denn jetzt? Weil normalerweise wird mir Elton nicht in die Timeline gespült, deswegen war ich ein wenig verwirrt.
Nee,
das ist, deckt sich jetzt nicht mit meinen üblichen Interessen, also kann er ja auch nichts für. Und ich habe diesen Post dann auch durchgelesen und dachte mir nur so, hier ist aber irgendwas Dummes passiert gerade. Also es liegt mir ja dann immer recht fern, gerade wenn ich weiß, ich rede darüber hinterher noch in der Öffentlichkeit, so direkt eine Stellung zu beziehen. So, ich denke so, okay, hier ist was passiert und hier ist eindeutig Kommunikation krass gescheitert. Egal zwischen wem gerade, aber hier ist irgendwas richtig Blödes passiert. Und gleichzeitig muss ich dann aber leider doch sagen, egal was passiert ist, ich finde es nicht sehr professionell, wie Elton das alles formuliert hat.
Ja, also wissen Sie, auf der einen Seite kann ich es irgendwo verstehen, ne, weil klar, er hat bei ProSieben angefangen, bei TV Total, bei Raab TV, Brainpool, hat dort eigentlich, klar, war ein ProSieben-Gesicht, Punkt, da müssen wir ja gar nicht drum rumreden. Deshalb war ja die Verwunderung so groß, als er plötzlich auf RTL aufgetaucht ist und wir alle schon gesagt haben, irgendwie passt das nicht, Elton mit RTL-Logo da oben links, das ist irgendwo sind wir falsch abgebogen. Und deshalb verstehe ich das natürlich, dass da Emotionen dabei sind. Das ist völlig selbstverständlich.
Ja, auf jeden Fall. Also, dass man da jetzt nicht mega happy ist, dass man diese Sendung, die ja so ein bisschen eigenes Wohnzimmer ist, nicht mehr moderiert. Logisch, dass das keinem gefallen muss. Aber was mit diesen 23 Jahren ja auch einhergeht, ist also auch eine gewisse Erfahrung und eine gewisse Größe, die man sich irgendwann vielleicht erarbeitet hat und sagt, ey, ja, ich mache jetzt da drüben mehr. Ich habe noch was anderes drüben bei den Öffentlich-Rechtlichen. Dann ist das hier jetzt wohl vorbei, das ist zwar schade, aber dann redet man doch miteinander und ist nicht so, ja, das finde ich jetzt aber blöd, gehe ich erstmal in die Öffentlichkeit und rede da darüber. Klar, ich weiß nicht, was hinten dran war, aber ich finde es halt seltsam und gerade, ich sag mal so, gerade wenn man Stress hinter den Kulissen hat, dann würde ich doch zweimal nicht so agieren tatsächlich. Das wirkt ja für alle dann wieder so wie, jetzt muss man hier Stellung beziehen, da muss man sich in ein Lager einteilen, wer ist pro Elton, wer ist pro ProSieben. Ich finde das alles so anstrengend und unnötig, denn es lenkt ja nur von den Sendungen ab. Es kann keine Gewinner dabei geben, weil es immer Leute gibt, die sagen, ja, Elton hätte sich wie ich jetzt professioneller anstellen können. Es gibt Leute, die werden sagen, ProSieben ist aber gemein, die nehmen dem einfach die Sendung weg. Und am Ende des Tages ist das halt eine geschäftliche Entscheidung. ProSieben sagt, da hat ja dann ihr Chef quasi, indirekt oder direkt, da bin ich mir gar nicht mehr sicher.
Ich hab mehrere.
Sie haben mehrere Chefs.
Irgendeiner. Also das wird schon stimmen.
Der feine Herr hat mehrere Chefs. ich suche nur gerade den Namen raus. Das ist immer mein Problem. Ich möchte das ja nicht jemandem zuordnen, der das
Ganze. Sie meinen den ProSieben-Senderchef, den aktuellen?
Genau, Hannes Hehler.
Hannes Hehler.
Da ist es. Der hat sich ja dann nochmal DWDL gegenüber geäußert und gesagt, ja, das ist mit dem Vereinswechsel. Der ist jetzt halt die ganze Zeit quasi beim BVB aktiv gewesen als Fan. Da kannst du ihn jetzt nicht mehr bei Bayern aufstellen. Fand ich ein bisschen hinken den Vergleich. Er ist ja nicht nur in der Fankurve aktiv gewesen, sondern er ist ja quasi auf den Platz gerannt und mitgespielt. Also das ist ja nochmal was anderes. Aber natürlich, das ist eine Öffentlichkeitswahrnehmung, wenn dann auch nahezu identische Sendungen, die man ja alle mit dem Raab-Kosmos in Verbindung bringt, jetzt bei einem anderen Sender stattfinden. Da ist man so, ja, das funktioniert für uns nicht. Das ist eine Entscheidung, die ich nachvollziehen kann. Und das ist halt was, das muss man eigentlich intern diskutieren. Und warum auch immer, entweder hat jemand nicht zugehört oder jemand hat nicht laut genug geredet, ist die Kommunikation hier fehlgelaufen in meinen Augen. Und jetzt sitzen wir alle hier und sind so, das ist ja viel zu emotional dafür, dass einfach nur jemand einen Sender wechselt. Eigentlich.
Ja, im klar. Ich meine, im Grunde ist nichts Schlimmes passiert und da wird niemand am Hungertor am Ende des Tages nagen. Nee. Das ist uns hoffentlich allen klar. Da wird niemand nach 30 Jahren Betriebszugehörigkeit vor die Tür gesetzt und findet jetzt nichts mehr. Darum geht's ja auch, glaube ich, gar nicht. Aber es ist für mich ja schon, und bevor ihr jetzt fragt, ja, natürlich habe ich Hintergrundinfos, nein, natürlich werde ich die nicht hier preisgeben, ich werde einen Teufel tun,
ja, klar.
Aber am Ende ist es natürlich auch schon so ein bisschen Sinnbild für dieses ganze Konstrukt, was wir ja seit Jahren immer wieder hier auch beobachten, egal ob jetzt bei Elton oder bei anderen, dass es diese Trendschärfe von Faces mit Sendern immer weniger gibt. Und ich verstehe es natürlich, gerade wenn jemand wie Elton 23 Jahre lang einfach das ProSieben-Logo tätowiert auf die Stirn trägt, egal wo er auftaucht, das ist sofort da. Ja. Und weil ich auch oftmals irgendwie gelesen habe, ach ja, aber er ist schon seit Jahren bei wer weiß denn sowas im Panel und da war es nie ein Problem. Ne? Da finde ich, ist es nochmal was ganz anderes. Da moderiert er den Bums nicht. Da sitzt er einfach wie bei Genial daneben in einem Panel, auch wenn er da fest ist. Und es ist vor allem keine direkte Konkurrenz. Es ist kein Privatsender, es ist das öffentlich-rechtliche Fernsehen. Und das ist für mich oder eine Kindersendung moderiert bei 1, 2 oder 3. Ganz andere Zielgruppe.
Ja.
Aber in dem Moment, wo ich natürlich sage, ich nehme das, was ich bei dem einen Sender gemacht habe, und zwar als 1:1 mit zu einem anderen Sender, dann ist natürlich klar, dass ich ja genauso, und ich habe das ja immer ein bisschen überspitzt dargestellt, irritiert bin, wenn ich Elton bei RTL sehe. Das passt nicht. Also ich habe mich nie gewundert, als ich ihn bei 1, 2 oder 3 gesehen habe, weil es war eine andere Rolle. Aber nicht mit dem roten Sakko bei Blamieren oder Kassieren. Das ist einfach ProSieben gebrandet. Und ich verstehe, dass man natürlich ja auch als Sender sagt, wir gewähren gewisse Freiheiten und Exklusivverträge gibt es halt immer weniger. Ja, das ist halt auch einfach so, wo viele sich einfach gar nicht drauf einlassen wollen und sagen, ich will vielleicht auch mal was anderes noch machen, und ist ja alles völlig in Ordnung. Aber ich verstehe natürlich auch, wenn man als Sender sagen will, wir hätten aber trotzdem gerne in einem gewissen Bereich, der von einer Person abgedeckt wird, da schon eine Zugehörigkeit auch, weil es ja auch für die Leute da draußen einfach wichtig ist, so eine Bindung zu jemandem zu haben und dann eben nicht egal ist, gucke ich jetzt RTL oder gucke ich ProSieben. Verstehe ich schon.
Und es macht für mich halt auch einen Unterschied, A, wie viel Sendezeit auf dem Sender präsentiert diese Person denn, und B, was für eine Sendung ist es? Also wenn das die wichtigste Sendung am Tag ist, mit der man sehr viel Werbung macht, macht es halt einen Unterschied, ob ich gar nichts Böses in Richtung TAF, aber wenn ich jetzt TAF moderiere, zweimal die Woche, ist das halt was anderes, als wenn ich Schlag den Star moderiere. Das ist einfach vom Prestigefaktor her. Jetzt werden wahrscheinlich TAF-Moderatoren auch nicht bei RTL irgendwo was machen, zumindest nichts Vergleichbares. Aber ich persönlich würde da einen Unterschied sehen. Sowohl in der Zeit als auch in der Prominenz.
Wobei man natürlich, also auch so tägliche Magazine sind natürlich nicht zu unterschätzen, weil man einfach jeden Tag auf dem Schirm ist und nicht nur einmal im Monat oder zweimal.
Deswegen, ich dachte, bei TAF wäre das in der Hauptsache ein rotierendes Prinzip mittlerweile. Ich habe schon lange nicht mehr geguckt.
Ist es, aber meistens machen dann, glaube ich, immer die beiden Moderatoren, die on air sind, eine Woche. Also das heißt, man hat dann ja schon eine relativ hohe Präsenz zusammengerechnet. Also klar, man kann es nicht eins zu eins vergleichen, aber ist auch nicht zu unterschätzen. Aber was ich mich auch persönlich einfach, ich arbeite zwar in dem Laden, aber ich kriege ja auch nicht alles mit. Also ich kenne ja auch nicht alle Hintergründe, ne? So ist es ja nicht.
Warum ist da hinten immer zugeparkt, Kevin? Du weißt so.
Ja gut, weil ich der Fahrer bin. Aber das verstehe ich schon. Nein, aber ich habe mich persönlich ja auch schon gefragt, ist das nicht irgendwann auch mal tatsächlich ein Problem oder kann das nicht zu einem Problem werden, wenn Elton da immer mehr und immer mehr für RTL macht? Wann kommt denn so der Punkt, wo man sagen muss oder zumindest mal in Frage stellen muss, wollen wir das noch? Ne? Passt das noch? Dementsprechend, witzigerweise, weil es auch die, ich habe es irgendwo, also auch auf Twitter vermehrt gelesen an dem Abend und ich glaube, die Bild-Zeitung hat auch darüber berichtet. Und mir ging es ganz genauso. Eine Beobachtung, die ich bei der letzten Schlag den Star gemacht habe, das war die furchtbare Sendung mit Kaya Jana gegen Paul Pancha. Also das war, oh Gott, war wirklich ganz schlimm. Also Kaya Jana, absoluter Unsympath für mich danach. Das muss ich leider sagen. Egal, ob es seine Rolle war oder nicht, fand ich ganz schlimm in der Sendung. Aber egal. Ich habe die geguckt und da sind mir schon so ein paar Andeutungen irgendwie aufgefallen. Also auch, dass zum Beispiel Ron Ringgut ganz am Anfang, der Kommentator der Sendung, auch gesagt hat, es handelt sich heute hier wirklich um eine legendäre Sendung, die in die Geschichte eingehen wird von Schlag den Star. Und da dachte ich schon, habe ich irgendwas verpasst und es ist Eltons Letzte? Also habe ich irgendwas nicht mitbekommen oder so? Und dann hat er aber eine kurze künstlerische Pause gemacht und hat dann gesagt, das ist die letzte Sendung, in der das Publikum noch nicht legal kiffen darf.
Okay, ja gut.
Und da dachte ich so, okay, komischer Gag, aber
ja,
okay.
Es ist tief hängende Früchte, wie man so schön sagt.
Genau, und dann wurde ich auch bei Twitter darauf aufmerksam, weil viele dann auch auf die Andeutung von Kaya irgendwie aufgesprungen sind, weil der wirklich, ich habe es zweimal mitbekommen, dass Kaya Jana immer zu Elton gesagt hat, sag mal Elton, wie heißt denn eigentlich auf Twitch? So, und Elton, ja, Elton on Twitch, machst du da noch was regelmäßig? Ja. Und machst du auch bei RTL noch was regelmäßig? Oder? Also er hat immer wieder auf RTL auch kokettiert und so, ach Elton, ich wollte nur mal sagen, du moderierst es echt super. Das könntest du auch bei anderen Sendern machen. Wo ich mir auch gedacht habe, was ist das denn heute für eine Veranstaltung? Also, habe ich irgendwas nicht mitbekommen, dass das irgendwie so Thema gerade da ist? Ist das nur ein Gag zwischen denen? Oder? Und dann, Abmoderation von Elton, sagt er auch noch, weil ich dann schon so ein bisschen getrimpft war, sagt Elton jetzt, das ist seine letzte Sendung? Oder also was habe ich verpasst?
Wird gleich das RTL-Logo enthüllt und parallel laufen wir auch live auf Twitch.
Genau.
Er und Kaya Jana moderieren es ab sofort zusammen.
Genau, Kaya Jana macht Live-Reaction zu der Schlag den Star, die gerade live läuft.
Als Taxifahrer.
Ja. dann hat Elton abmoderiert mit, ich hoffe, wir sehen uns im Juni zur nächsten Sendung wieder. Und das war alles schon so, wo ich dachte, also entweder weiß ich noch irgendwas nicht oder das war ganz komisch ausgedrückt. Deshalb, und um ehrlich zu sein, deckt sich das ja auch so ein bisschen mit den Infos, die DWDL hier noch rausgehauen hat, einen Tag später. Ich zitiere, nach DWDL-Informationen heißt es, alles sei etwas anders gewesen. Demnach hätte es bereits vor 4 Wochen ein Gespräch zwischen Sender und Elton über Trennung gegeben. Also würde passen irgendwie, aber ich weiß es nicht. Ich bin, es ist auch nur meine Mutmaßung und Beobachtung, aber ich wurde auf Twitter und selbst da auch bei der letzten schon so ein bisschen hellhörig und dachte nur so, irgendwie komisch alles.
Also ich bleibe bei meiner Kernaussage. Die Kommunikation.
Gerne, ich bleib Kerner.
Ja, die Kommunikation nach außen hin, mindestens von Eltons Seite, sehr schwierig. Also ich finde es halt nicht schön. Ich stelle mir immer vor, dass das alles in so einer idealen Fernsehwelt passiert, wo so ein Senderwechsel was richtig Cooles ist eigentlich. Und man dann vielleicht, wenn man jetzt zu RTL ginge, gibt es bei RTL noch Mittagsmagazin aktuell?
Ja, klar.
Okay. Punkt 12. Gibt immer noch Punkt 12, Gott sei Dank. Dass man dann bei Punkt 12 schon mal auftritt und sagt, das ist unser neues Sendergesicht hier, der Elton ist da, und dann quatscht man da eine Stunde drüber und dann sagt man, ey, war eine tolle Zeit bei ProSieben, ich bin froh, jetzt bei RTL weitermachen zu können. Also, dass man, weil das einfach zum Geschäft dazugehört für mich, und dass man den Zuschauer dann halt psychisch abholt und sagt, ey, ich weiß, ich habe da drüben sehr viel Zeit verbracht, ich bin jetzt eine Nummer weiter auf der Fernbedienung. Ist doch nicht so schwer, oder?
Also ich weiß es auch nicht, aber alles irgendwie sehr suspekt. Wahrscheinlich liegt die Wahrheit wie immer irgendwo dazwischen. Auf jeden Fall, glaube ich, weder auf der einen noch auf der anderen Seite so, ne, 100% irgendwas wird es gewesen sein. Irgendjemand hat sich da falsch verstanden gefühlt. Ja. Irgendwas hat dazu geführt, dass man sich so verstanden gefühlt hat. Es ist wie bei jeder Trennung irgendwie. Mhm. Es ist so sinnbildlich, ne? Irgendwie.
Aber du hast doch gesagt, nee, das habe ich nie gesagt.
Ja, und manches will man vielleicht auch falsch verstehen, und am Ende kommt dann so eine Schlacht dann irgendwie dabei noch rum, die irgendwie keinem nützt auch. Es ist unnötig, wirklich so unnötig alles.
Ja, und naja, was halt wichtig ist in dem Moment, wir reden hier halt wirklich über Luxusprobleme am Ende des Tages, weil Elton halt sehr viel Arbeit hat, die er sich auch überarbeitet hat über die Jahre. Also sei das bei den Öffentlich-Rechtlichen, sei es bei ProSieben oder RTL. Das ist wirklich jetzt nicht so, dass der nächste Woche da sitzen ist, oh, jetzt weiß ich nicht, wo ich mein Geld herkriegen soll.
Ja. Ja, also nochmal, ne? Also für alle, die schon mitgeschrieben haben, alles meine eigene Meinung, Mutmaßung, ja. Ich habe keine Hintergrundinfos, ich bin nicht in dieses Projekt involviert, es ist nicht meine Sendung, auch nur Fragen, die ich mir gestellt habe oder stelle, und ja, am Ende macht's halt Opti jetzt. Ne?
Ja,
so, das ist vielleicht die News, die so ein bisschen untergeht in dem Ganzen.
Ja, und ich gebe natürlich nur den Konsensus aus der Medienkuh-Redaktion wieder, den wir hier in 10 Stunden erarbeitet haben.
Wir haben eine Redaktion.
Das ist ja auch die schlechtesten Gag noch kaputt machen müssen heute.
Für Mann. Wen arbeitet die noch?
Für Elton. Also so viele Sendungen, irgendeiner muss ja die Redaktion machen.
Da haben sie recht. Nun gut, aber wir bleiben in diesem Kosmos und leiten damit elegant über, also es geht gar nicht besser, zum ESC. Denn auch das kam in dieser Woche raus. Ein Exklusivartikel, es waren DWDL-Festwochen, das muss man schon so sagen.
Grüße.
In dieser Woche. Sei auch allen gegönnt. Dass nämlich angeblich die neue Produktionsfirma von Stefan Raab und Daniel Rosemann, dem ehemaligen ProSieben-Chef, nicht nur an dem Boxkampf, über den wir letzte Woche geredet haben und ein bisschen gerätselt haben, was soll das denn alles, arbeiten, sondern an der Revolution des Eurovision Song Contests, genauer gesagt am deutschen Vorentscheid. Und es wäre ja nicht das erste Mal, dass Stefan Raab beim deutschen Vorentscheid mitmischt. Wir erinnern uns alle an sehr legendäre Jahre, wo das ja auch richtig Spaß gemacht hat, ne? Wo zum einen Max Mutzke für Deutschland angetreten Gildo ist.
Horn.
Genau, ja, genau, das war ja die allererste Phase, als es noch gar keine Sendung darum gab, sondern Raab nur gesagt hat, hier Alf Igel schlägt zu, ja, ja. Ich schicke da jemanden hin. Und dann natürlich aber auch, und das gab es ja in der Form vorher auch nicht, und das hat Stefan Raab definitiv geschafft, und ich würde sagen, weil wir ja letzte Woche auch noch so ein bisschen darüber überlegt haben, ne, oder auch viele geschrieben haben, was war denn das, was Raab so revolutioniert hat, vielleicht auch an Fernsehen oder an der Art, Fernsehen zu machen. Das war vielleicht auch das größte Ding, was er geschafft hat, nämlich die Zusammenarbeit zwischen dem NDR und ProSieben,
ja,
mit Unser Star für Oslo. Und Lena Meyer-Landrut dann das Ding auch noch gewinnt.
Ja.
Also besser geht es nicht, wenn man so eine Erfolgsgeschichte irgendwie sich zusammenzimmern will. Und dann gab es ja noch Unser Star für Baku und Unser Song für, also nee, das war Baku logischerweise, aber es gab auf jeden Fall noch 2, 3 Ableger davon. Nach dem Sieg von Lena ist sie dann, glaube ich, nochmal angetreten, wollte den Titel verteidigen mit einer anderen Nummer. Da ging es dann um den Song, den man auswählen durfte. Und dann ist ja noch jemand ausgewählt worden in dem, wie hieß der denn noch?
Gott, da habe ich den Überblick verloren.
Roman Lob, kann das sein?
Klingt richtig, aber ich kann nicht sagen, ob es genau das Jahr dann war.
Jedenfalls, man hat zusammen mit der ARD, mit dem NDR, eine gemeinsame Show auf die Beine gestellt, die mal auf ProSieben lief, mal in der ARD. Ne? Und das war schon eine richtig starke Nummer, muss man sagen.
Das
etwas, was vorher überhaupt gar nicht denkbar war. Also ein Privatsender und öffentlich-rechtlicher, eine Party veranstalten. Und
war ja verpönt, überhaupt den Namen eines Privatsenders zu sagen im Öffentlich-Rechtlichen.
Ja. Und das war irgendwie sehr einmalig und man hat gemerkt, da war auch ein Hype da. Also zumindest bei Lena definitiv. Ne? Das hat Spaß gemacht. Da waren wirklich Leute, die Bock drauf hatten, da gute Musik abzuliefern und Künstlerinnen und Künstler zu finden. Und das hat wirklich richtig Bock gemacht. Und was Ähnliches soll angeblich, sind ja alles nur Gerüchte, auf die wir uns hier stürzen, ein Großprojekt von Stefan Raab und Daniel Rosemann sein, das in diesem Fall ARD, ZDF, RTL und ProSiebenSat.1 einen gemeinsamen Vorentscheid veranstalten sollen. Nicht schlecht. Angeblich wurde allen Sendern dieses Konzept in den letzten Wochen vorgestellt. Es gibt auch Interesse, aber man ist noch unentschlossen, weil klar, also ich kann mir schon vorstellen, ne, da kommen natürlich Sender zusammen und Gremien und Menschen, die da mitreden wollen. Das ist eigentlich von Anfang an zum Scheitern verurteilt, wenn man es jetzt nur mal so auf dem Papier liest. Aber irgendwie hoffe ich darauf, dass man sich an einen großen Tisch setzen kann und sich da einig ist. Weil klar ist, also wir warten jetzt mal den ESC ab, wir wollen ja unseren deutschen Beitrag da jetzt noch nicht runterreden, bevor er abgeliefert hat oder auch nicht. Aber wir sind uns, glaube ich, einig, dass ein bisschen frischer Wind in dieser Vorauswahl beim NDR nicht schaden kann und ich glaube auch mit offenen Armen empfangen werden würde.
Ja, also vor allen Dingen, man kann ja immer darauf verweisen, dass das damals so gut geklappt hat. Und ich erinnere mich auch, es war damals, glaube ich, auch eine Headline tatsächlich, als man sich da entschlossen hat, na gut, wir machen das, dass Raab einfach nur gesagt hat, geht doch. Ja, und ich glaube, die Verhandlungen, an die erinnert er sich wahrscheinlich noch sehr gut. Und da ist man jetzt einfach wieder, weil die Lektionen von damals hat man halt nie so wirklich verinnerlicht, die man hätte lernen können.
Das stimmt. Ich war ja nur kurz abgelenkt, weil ich nochmal geguckt habe, wann das denn war, als Stefan Raab für NDR und ProSieben produziert hat. 2010 bis 2012. Also es gab 3 Versionen davon, wie eben schon gesagt. Und da war es ja immer in Abwechslung. Und hier steht jetzt bei den aktuellen Plänen, dass man in alle Shows aus dem gleichen Studio auch senden will. Das war aber damals genauso. Also es war eine Produktion von Brainpool. Jeder Sender kann seinen Abend nach eigenen Vorstellungen gestalten und die Gewinner der 3 Sendungen in ZDF, bei RTL und ProSieben oder Sat.1, ne, weiß man ja alles nicht, die würden dann im Finale in der ARD antreten und dann das Ticket für den ESC lösen. Ja. Also die ARD hätte immer noch das Recht aufs Finale und auf, ne, der ist es jetzt. Und jeder Sender dürfte quasi dann jemanden ins Rennen schicken. So verstehe ich das. Und was auch noch ganz spannend ist, dass hier noch erwähnt wird, also die Information müssen, ich bin ja immer ein Fan von, wenn so ein Detail nach außen dringt, muss da schon was dran sein. Weil das kann man sich nicht ausdenken, außer es ist 1. April und das traue ich jetzt Herrn Lückerath in dem Fall, liebe Grüße dich zu. Er schreibt nämlich hier, dass insbesondere bei der Zusammenarbeit mit RTL, ja, es eine Sonderregelung geben soll, was jetzt schon feststeht. Denn Stefan Raab und Daniel Rosemann bitten darum, dass bei diesem deutschen Vorentscheid, wenn das zustande kommt, jedwege Beteiligung von Dieter Bohlen ausgeschlossen ist. Und das hat für mich so ein bisschen
diesen Charakter. Das steht auch in all meinen Verträgen drin übrigens.
Ja, ja, natürlich, man kennt's. Und ja klar.
Das ist die Bohlsche Klausel.
Die Bohlenklausel. Und das erinnert mich so ein bisschen, wir erinnern uns alle daran, erste Coup des Jahres an die Richtigstellung von Stefan Raab gegenüber dem Fokus. Es handelt sich hierbei nicht um mein Mettbrötchen. Ja?
Ja.
Das ist so dieses Raabsche Ding. Aber schreiben Sie noch dazu, ja, PS, ohne Bohlen. Ja? So. Und deshalb glaube ich, dass da schon sehr viel dran ist, wenn so ein Detail dann auch rauskommt und irgendwie spiegelst den Humor, glaube ich, von allen Beteiligten wieder.
Das ist wirklich smart. Das gehört auch ins Fernsehlexikon, das wirklich immer reinzuschreiben. Nur für den Fall, also gerade wenn man mit einem Sender zusammenarbeitet, der mit ihm zu tun hat. So, wir haben uns da was überlegt, noch einen Twist für die Folge. So, wir wollen damit Dieter Bohlen. So, ich stehe im Vertrag, das dürft ihr nicht. Da müssen wir gar nicht drüber reden.
Was war nochmal dieses, ich weiß gar nicht, ob es ein Urban Legend ist in der Branche oder ob das tatsächlich so ist, dass es doch damals in dieser ganzen Wer macht jetzt Wetten, das Nummer nach Thomas Gottschalk, also in vor Jahren, jetzt nicht aktuell, war das Jörg Pilawa, der bei seinem ZDF-Vertrag die Wetten-das-Klausel drin haben sollte?
Ich glaube, es war Pilawa.
Wenn Wetten-das irgendwann mal frei wird, muss ich zuerst gefragt werden. So war es doch.
Oder zumindest, er muss in Erwägung gezogen werden oder sonst was.
Weiß ich nicht, ob das alles, ob das stimmt. Ich meine,
er konnte sich halt auf jeden Fall nicht reinschreiben lassen, dann muss ich es moderieren dürfen. Also das geht ja nicht, aber vielleicht einfach informiert werden oder sowas. Keine Ahnung.
Das ist die viel smartere Formulierung. Es muss mir angeboten werden. Ich entscheide dann, ob ich es ablehne. Ne?
Also, ja, man, das heißt ja auch nicht, dass man die Garantie bekommt. Möchten Sie es moderieren? Einfach nur die Frage. Ja, ja, machen wir nicht.
Also, aber Sie würden schon, ja? Nee, dann machen wir es nicht.
Dann machen wir die Sendung gar nicht mehr. Nee.
Also, mal gucken, was uns da ins Haus steht. Ich hoffe irgendwie, dass da was draus wird, weil das käme allen Beteiligten zugute. Das wäre mal ein schönes, wir reichen uns alle doch mal die Hände.
Ja.
Moderiert von Elton. Nein, wir wissen es alle noch nicht. Aber wir bleiben beim ESC.
Moderiert von Elton im Dreisat.
Nee, ARD, ZDF, RTL und ProSieben.
Zeitgleich, oh Gott. Ja. Gut, kommen wir zum Kommentator.
Zu drei Kommentatoren. Denn bevor wir zum eigentlichen Namen kommen, hier noch die kurze Meldung, dass das, was im letzten Jahr beim österreichischen Radiosender FM4, der zum ORF gehört, bereits gesendet wurde, jetzt auch wiederholt wird zum Eurovision Song Contest. Denn Jan Böhmermann und Olli Schulz, also, die werden da auch wieder.
Ach so, ich dachte zuerst, sie würden einfach den Originalkommentar von damals nochmal als Tonspur drüberlegen. Das wäre natürlich auch.
Das wissen wir alle nicht, aber vielleicht passt es ja hier und da. Nee, aber die beiden haben auch in der Pressemitteilung gesagt, es war damals schon, im letzten Jahr, als sie das gemacht haben, irgendwie hat es so viel Bock gemacht, dass sie beide gesagt haben, würden wir nächstes Jahr wieder machen, haben wir Bock drauf. Glaube ich auch, ne? Weil hatten wir hier auch schon drüber geredet, wer könnte es nach Peter Urban machen und waren uns einig, die beiden könnten es machen, ist aber für die natürlich viel eleganter, es auf so einem Außenseitersender, ohne FM4 jetzt hier zu nahe zu treten, irgendwie abzuwickeln, weil da kann man halt wirklich sagen, was man sagen will. Ne? In der ARD müsste man da vielleicht dann doch nochmal ein bisschen an die Gegebenheiten sich anpassen, sagen wir es mal so. Also von daher, wer Fan war und es letztes Jahr schon verfolgt hat, gibt es auch in diesem Jahr wieder. So. Lief das nicht sogar auf Spotify? War das nicht so eine Kooperation, dass man das sogar... Oder bin ich jetzt falsch?
Das weiß ich nicht mehr.
Also auf jeden Fall bei FM4 könnt ihr es hören. So, und jetzt kommen wir zu genau dem Namen, denn die Frage war ja noch offen. Es ist nicht mehr lange. Ne? Im Mai ist es soweit. Haben wir ein Datum? Wann ist denn der
ESC? Moment, ich habe doch den Artikel vorher aufgehört.
Was, 12. Mai?
Ach, das Schlimme ist ja einfach... dass man zwar nur noch Zahlen scannt, dann in so einem Artikel. So, 11. Mai in Malmö.
11. Mai war es. Ja. Ja. Und bisher war noch nicht kommuniziert seitens des NDR, wer wird denn Peter Urban, hallo, fantastisch, toll, beerben eigentlich? Wer wird den ESC für Deutschland kommentieren? Und jetzt ist der Name raus. Und ich sag mal so, ich bin mir relativ sicher, also wir haben nicht darüber gerätselt oder hatten den hier von uns aus genannt, aber ich meine mich zu erinnern, Herr Hammes, dass ich vor ein paar Wochen noch gesagt habe, Stefan Niggemeier von Übermedien, der ja sehr großer ESC-Fan ist, auch in Oslo mit dabei war, das Oslo-Blog damals gemacht hat und hautnah bei dieser Delegation dabei war, auf Twitter rausgehauen hat, ich lege mich fest, ich glaube, es wird Thorsten Schorn. Und was sagen wir? Herzlichen Glückwunsch, also zu sowohl Thorsten Schorn als auch Stefan Niggemeier.
Ja, denn der große Applaus für Niggemeier und so, oh, Thorsten Schorn auch gut, ne? Ja, viel Spaß.
Ja, aber Niggemeier hat richtig abgeräumt, leckt mich am Arsch. Thorsten Schorn und wir haben beide auch damals gesagt, why not? Also ist naheliegend und kann er und finden wir auch gut.
Ne? Und er hat Bock. Also das ist bei dem Job ist, glaube ich, Hauptpunkt, was wirklich wichtig ist. Jemand muss Bock haben, sich diese ganzen Interpreten reinzuziehen. Also wir machen das ja auch einmal im Jahr, wenn auch nicht natürlich mit so viel Vorbereitung und gucken uns die alle an und haben da Spaß. Aber da muss man ein bisschen zumindest für brennen. Vielleicht ist eine gewisse Distanz auch gut, aber man kann da keinen hinsetzen, der eigentlich gut ist, auch gut kommentieren kann, aber ist so, ja, ob ich das jetzt mache oder nicht, ist mir egal. Ich glaube, das funktioniert nicht.
Ja, und auch der Spagat zwischen Guido Maria Kretschmer Shopping Queen kommentieren und ESC, den muss man auch können. Ne? Und das kann er, definitiv.
Ja gut, den muss er aber nur können, weil er beides macht. Also.
Ja, aber er muss auch regelmäßig Thomas Gottschalk durch die Sendung führen. Ne? Auch das sind alles Aufgaben, die natürlich ihm jetzt zugutekommen.
Hardest working man in television.
Absolut, ja. Und also Thorsten John ist ja auch so ein typischer Radiomensch, der kommt ja auch vom WDR, von 1 Live, hat dort moderiert, ich glaube jetzt bei WDR 2, ich glaube bei WDR 2. Aber halt auch im Fernsehen macht ja auch das Warm-up, und ich weiß nicht, ob er es immer noch macht oder hat es zumindest gemacht bei Günther Jauch, Wer wird Millionär? Kam darüber dann irgendwie ins Fernsehen, war dann, wie schon gesagt, bei Shopping Queen ist er die Off-Stimme, jetzt bei der Jauch-Schalkberger Show seit Jahren regelmäßig dabei. Einfach ein sympathischer Zeitgenosse, der immer abliefert, gute Stimme hat, einen guten Humor hat, einen guten Witz hat, Bock auf Musik hat und natürlich, glaube ich, für jemanden, der auch brennt für Radio, ne, mhm, und viel mit der Stimme arbeitet, ist das natürlich der Ritterschlag. Also Peter Urban zu beerben, das ist natürlich, da kann er auch Gottschalk durch die Sendung führen. Das sind zwei Meilensteine, die man sich dann schon mal ins Zeugnis schreiben kann.
Ja. Zu Recht. Und das hier vermutlich, mutmaßlich, weiß nicht, was noch kommt im Fernsehbereich, die letzte Erwähnung von DWDL heute. Ich überfliege die ganze Zeit den Artikel von Senta Krasser dort. Und wussten Sie, wo Thorsten schon angefangen hat? Fernsehmäßig?
Kann man es wissen?
Also es steht im Artikel drin.
Also ich bin
Sie könnten es auch wissen, ja.
Okay, wann war es denn? Frage ich mal so.
Das steht, glaube ich, tatsächlich nicht da. Ja,
toll. Aber was hat er gemacht?
Außenreporter bei Zimmerfrei.
Ich weiß, dass Thorsten schon Außenreporter bei Zimmerfrei war. Und zwar nach Manes Meckenstock. Keine Ahnung, warum ich den Namen jetzt noch drauf habe.
Weil das besonders ist wahrscheinlich.
Ja, wahrscheinlich. Aber das war doch relativ spät, oder? Das war so in der Endphase von Zimmerfrei.
Ja, das ist jetzt auch schon wieder ein bisschen her, aber
naja. Kann sein. Das,
also da steht. Hier so gezielt, hier steht er zeitgleich, startete schon ebenso als Außenreporter, und vorher, was haben wir denn hier? TV Tim Melzer, live kochen, auch da. Jauch und Melzer. Nun gut, aber Stern TV war das. Okay. Aber ich finde einfach, das ist so eine Adligung, wenn man sagen kann, ja, ich habe ja Zimmerfrei damals mitgemacht, ne? Was hast du gemacht? Kaffee. Nee, aber er hat einfach Außenreporter bei Zimmerfrei, er hat bei mir einfach einen Stellenwert. Kann ich mir nicht helfen.
Ja. Ey, WDR, wann kommt da eigentlich eine neue Folge mal wieder von Zimmerfrei? Da ist doch inzwischen auch so viel Wasser den Rhein runtergeflossen, dass man sagen könnte, noch einmal so ein Special Primetime. Nee. Also ich würde es gucken.
Ich auch. Also vor allen Dingen gab eine Gesamtbox oder sowas, ne?
Eine was?
Eine Gesamtbox mit allen Folgen oder sowas.
Ach so, bestimmt.
Weil ich hätte ja noch sehr viel nachzuholen. Ich habe das ja nur ab und zu mal geschaut. Würde sich immer noch lohnen. Aber ich muss erst mal gucken, dass ich die ganzen Folgen vom Literarischen Quartett nachhole, die alten.
WDR, ihr hört ja gerade zu. Ich gebe euch noch 2 Jahre. Für die Planung, nicht insgesamt. Noch 2 Jahre für eine große Neuauflage von Zimmerfrei, einfach ein Jubiläum, weil dann wäre es 10 Jahre her, dass die Sendung eingestellt wurde. 2016 im September lief die letzte Folge und lief 20 Jahre, lief Zimmerfrei. 694 Folgen.
Gut, das könnten wir knacken.
Uiuiuiuiui. Gut, und die mit Tscherno Jobatai, die sehr lange nicht ausgestrahlt wurde.
Ja, und die Folge von, oh Gott, jetzt fällt mir sein Name nicht mehr ein. Chef von der Partei, die Partei.
Martin Sonneborn. Ja,
das war die schlimmste.
Das stimmt, ja. Weil sich keiner darauf eingelassen hat.
Ja, zwei Konzepte scheitern aneinander. Das war wirklich, puh.
Oh, jetzt hätte ich wieder Bock auf Zimmerfrei. Ich kann mich mal wieder ein paar Folgen gucken. Ich sehe, es gibt es in der ARD-Mediathek. Ja,
dann beenden wir hier die Aufnahme und gucken Zimmerfrei. Ne?
Also, wir leiten euch direkt weiter. Tschüss. Also, in 2 Jahren will ich ein Zimmerfrei, eine Jubiläumsparty. Die große WG-Party.
Bestellung ist raus, und ja.
Christine Westermann. WDR, 2 Jahre sollten reichen für die Planung. Danke. Gut, ich hätte noch eine News.
Ja, nice.
Letzte Woche kurz angeteased, weil ich es noch nicht verraten durfte. Jetzt ist es raus. Bei Joko und Klaas gegen ProSieben wird ja in dieser Staffel die 50. Folge gefeiert, also Jubiläumsstaffel. Und man hat sich was Besonderes ausgedacht, denn normalerweise können die beiden ja 15 Minuten Sendezeit erspielen, die sie dann am Tag danach um 20.15 Uhr einlösen dürfen. Und jetzt zum Jubiläum hat man sich gedacht, wir gönnen mal. Ne? Also es geht um ein bisschen mehr. Ihr könnt nämlich für einen ganzen Tag lang Programmdirektoren von ProSieben werden und übernehmt den Sender für 24 Stunden. Das heißt, kann alles passieren. Ihr könnt da selbst auf Sendung gehen, altes Archivmaterial von ProSieben zeigen, was auch immer. Feel free. Ja. Aus 15 Minuten werden 24 Stunden. Einziges Problem bei der ganzen Sache, man muss sich zu Beginn einer Folge nur in dieser Staffel, also es gilt nur jetzt für 6 Folgen, entscheiden, spielen wir die normale Variante, wie man das kennt, dann geht es um 15 Minuten, oder gehen wir Risiko und dann hat man 50 Versuche für eine Sendung, für alle Spiele, und wenn diese 50 Versuche aber in Spiel 3 aufgebraucht sind, ist die Sendung vorbei. So. Das kann man die ganze Staffel über machen. Diese Risikovariante kann eingesetzt werden, bis entweder diese 24 Stunden erspielt wurden oder die Staffel zu Ende ist. Wenn es da nicht geklappt hat, dann gibt es halt nicht. Aber theoretisch sind 24 Stunden drin. Mal gucken.
24 Stunden.
Ob es klappt. Ja.
Also ich hoffe, dass, also da wird man schon Ideen in der Schublade haben.
Davon bin ich überzeugt. Ja, also klar, natürlich jedes Fernsehherz will das schon gern sehen. Ne?
Ich meine, also, da gibt es so viele Ansätze, wie einfach alle Sendungen durchmoderieren und nachstellen, die normal laufen würden, bis hin zu, wir machen einfach was ganz anderes. Ja. Einfach nur wie so eine Elchwanderung eben, sowas. Ne?
Alles drin. Deshalb, also ich bin gespannt und hoffe natürlich, dass das klappt in dieser Staffel.
Außerdem viel Gesundheit.
Für wen?
Für alle.
Ah, gut, okay. So, und hier als letzte News, das hatte ich vorhin nur als kleinen Gag reingebracht, aber tatsächlich ist es mir immer ein Anliegen. Mein Herz schlägt ja für Regionalsender, regionale Fernsehsender. Da habe ich angefangen, da habe ich alles gelernt, was ich kann.
Großes entsteht immer im Kleinen.
Definitiv. Und ich bin immer noch der Überzeugung, wenn man das mal als Schule in den Knochen hat und mitnimmt, was Besseres kann einem nicht passieren, weil man ist auf alles vorbereitet. Man muss improvisieren. Man hat wenig Leute. Man hat kein Geld zur Verfügung, um irgendwas Kreatives zu machen. Man muss aus dem Vorhandenen irgendwas gestalten, jeden Tag. Egal, ob das die Nachrichten sind, egal, ob das eine neue Sendung ist. Man darf viel ausprobieren. Man steht einmal im Landtag hinter der Kamera und am nächsten Tag sitzt man in der Regie oder in der Sendeabwicklung oder macht Ton oder schreibt ein Konzept oder macht irgendwas. Also es ist wirklich eine Spielwiese für alle, die irgendwie den Fuß in die Medien bekommen wollen. Und man ist nicht von Anfang an festgelegt auf das eine, was ich gerne machen würde, sondern man kann sich ausprobieren. Und wer da Bock drauf hat, kann ich nur jedem wärmstens empfehlen, auch wenn dieses Konzept auch wirtschaftlich inzwischen so, naja, ob sich das alles noch lange hält, kann ich jedem empfehlen, geht oder macht den Anfang bei einem regionalen Fernsehsender. In dem Fall ist es Rhein-Main-TV. 16 Arbeitsplätze standen da nämlich tatsächlich auf dem Spiel, weil man insolvent war im Januar. Und jetzt hat sich ein Käufer gefunden und völlig unironisch, ich finde es super, weil ich finde, dass es die Sender braucht.
Ja.
Also sowas wie Hamburg 1, TV München, Rhein-Main-TV, Rhein-Neckar-Fernsehen, was es nicht noch alles gibt. Sehr wichtig, nicht nur was regionale Berichterstattung auch angeht, also ein bisschen unabhängiger von den Öffentlich-Rechtlichen, die das ja komplett für sich eingenommen haben auf dem Gebiet, auch was das Ausprobieren angeht.
Ja. Deswegen, also ich finde es auch immer wieder schade, dass es den offenen Kanal eigentlich gar nicht mehr in dem von der Form gibt. Was ja
genau, ist für mich so ein bisschen böse gesagt der Nachfolger davon, aber das ist noch diese einzige Spielfläche, das meine ich damit, wo man halt einfach mal machen kann und auch Fehler machen kann und es sieht keiner oder wenige.
Ich bin damals direkt vor der Kamera vorbeigelaufen bei GIGA Saarbrücken.
Ja, klar, wenn man so will, auch ein Regionalsender.
Ja, also zumindest in einem Regionalsender produziert.
Genau, ja. Aber das ist richtig wertvoll, weil man da einfach so viel lernt und mitnimmt und dann auch weiß, in welche Richtung will man gehen und man aber auch später, wenn man sich auf irgendwas spezialisiert hat, immer weiß, wie arbeiten die anderen. Also, ne, was gehört alles dazu? Und das habe ich ja auch schon mal gemacht. Und auch wenn ich es vielleicht nicht in der Größenordnung gemacht habe, aber ich kann viele Schritte nachvollziehen und viele Dinge nachvollziehen. Mir hat das immer sehr geholfen und will ich auf gar keinen Fall missen, auch wenn es scheiße bezahlt war. So, das muss man auch ganz klar sagen. Ja, aber
egal wie klein oder groß der Sender, irgendeiner muss die Kabel aufwickeln. Das ist einfach so.
Ja, also wenn ihr irgendwie Praktika sucht, vielleicht auch Ausbildung in dem Bereich und immer mal einen Versuch wert. Kann ich nur jedem raten. So, das war's im Fernsehen.
Also für immer, das Fernsehen ist tot.
Ja, warten wir mal noch nächste Woche ab. Würde ich Ihnen nochmal ein Update schicken. Aber
ja, ich gucke dann, was Elton auf Facebook gepostet hat. Und
bitte,
ja. Bitte.
Weidengeflüster.
Sehr richtig. Und zwar zur Folge 460. Es ging um die Raab-Spekulation.
Die Raab-Spekulation. Das ist wie aus Tarantino-Film. Die Bonnie-Situation, die Raab-Spekulation. Hm. Schön, schön. Dann beginne ich mit Max Snyder, wenn ich das richtig sehe. Ne? Oder haben Sie was anderes?
Der steht bei mir mittendrin. Aber
was ist denn die Sortierung anders auf einmal? Komisch. Was steht denn bei Ihnen als Erster?
Markus steht.
Markus, den sehe ich jetzt gar nicht. Das ist doch toll.
Gucken Sie doch mal im Frontend.
Ja. Warum soll ich denn im Frontend gucken?
Ja, weil, genau deshalb.
Ja, aber das muss doch im Backend auch zu sehen sein, gell?
Ja, aber da stehen doch alle auch drin. Also ja, grundsätzlich unter allen Folgen. Aber ich weiß nicht, warum Sie den nicht sehen.
Ich gucke jetzt auch mal im Frontend, aber ich glaube, hier stimmt irgendwas nicht.
Gut, ich fange schon mal an mit Markus. Hallo ihr beiden. Ich finde es schön, dass der Abschied von Rolf Kalb gewürdigt wurde. Er ist wirklich die deutsche Stimme vom Snooker und hat richtig viel für das Snooker in Deutschland getan. Ohne die guten Quoten bei Eurosport hätte es nie das German Masters in Berlin gegeben, was Rolf Kalb nicht nur kommentiert, sondern auch in der Halle moderiert. Dazu hat er für sämtliche Eurosport-Kommentatoren die Statistiken geführt und war dabei zum Teil auch Ansprechpartner der Schiedsrichter für Statistiken. Ich werde die WM mit ihm noch genießen und ihn dann ab der kommenden Saison wohl vermissen.
Danke, Markus. Das bestätigt mich natürlich in dem, dass wir da so ein bisschen ein Fass aufgemacht haben. Aber das kann man ja auch noch einmal aufmachen, wenn jemand in Ruhestand geht. Deswegen danke dafür. Und ich habe ja den Kommentar im Backend auch gefunden. Ist alles gut. Mein RTL hat geschrieben. Das ist ja schon einmal ein Bonuspunkt für den Namen.
Sehr gut.
Das Gute ist, das hätte ich wahrscheinlich noch nachgereicht, was er jetzt schreibt. Aber gut, dass es von euch kommt. Zu Paw Patrol und Platz 5 in den Kinocharts kann ich als gezwungenermaßen zum Welpenexperten erkorener Vater anmerken, dass Platz 5 gar nicht so übel ist, wie er Hermes dachte. Denn es ist mitnichten der dritte Kinofilm. Der startet im Juli 2026. Es handelt sich vielmehr um eine 45 Minuten lange Vorabausstrahlung der ersten drei Folgen der kommenden 10. Staffel auf der großen Leinwand. Dafür, dass es nur halbe Filmlänge ist und diese Folgen sehr bald bei Paramount Plus und danach auch bei RTL Super/Togo zu sehen sein werden, ist diese
Platzierung. Ich weigere mich gegen RTL Super, sorry.
Ich wollte es auch automatisch korrigieren, ich wollte es bei RTL sagen.
Autokorrektur macht es richtig.
Ja, aber er schreibt zu Recht, die Platzierung ist doch ganz respektabel. Du hast absolut recht, ich habe genau diesen Fehler gemacht, lieber RTL. Und es hat mir auch ein Bekannter gesagt, das sind ja nur 45 Minuten. Ich so, da muss ich in der Kuh nochmal nachkorrigieren. An der Stelle auch Grüße an Martin. Aber das finde ich schon krass, dass die Marke so groß ist, dass man sagt, wir gehen einfach mal mit ein paar Folgen, mit drei Folgen ins Kino. Das ist schon hart. Also das macht ansonsten nur
Pastewka.
Ja, Pastewka, aber dann
Stromberg.
Ja, und das ist ja in Deutschland auch sehr weit LOL. Oben. Bitte?
LOL.
Ja, wenn Amazon hinten dran steht, ist das immer was anderes. Aber
macht dich übrigens gar nicht die aktuelle Staffel.
Da muss ich mal ganz kurz. Leute da draußen, also ich habe einen Fire TV Stick, ja, aber also das haben ja viele, weil die recht günstig sind. Aber egal wo laufen ja diese Grafiken, diese Werbegrafiken für einzelne Produktionen. Ich kann es aber nur vom Fire TV Stick sagen. Und da ist eine Grafik von LOL Staffel 5. Mhm. Da sieht Bully aus wie Martin Schneider. So krass ist das gefotoshoppt und überkorrigiert in Sachen Kontrast und genau so einen Moment genommen, wo ich denke, niemand sieht irgendwie von Vorteil, also auf dem Bild, nichts gegen Martin Schneider, aber Martin Schneider sollte auch nicht aussehen wie Bully. Ja, das sind zwei unterschiedliche Personen. Und was ist denn da passiert? Also hat man da gedacht, nee, das muss lustiger aussehen. Hm. Lass die Leute ja, mehr die Massen schneiden.
Das ist mir aber bei den Coverarts von LOL schon immer aufgefallen, dass das immer sehr, fast schon ins Comic-eske ging. Ich glaube, tatsächlich ist der Anspruch da, das so ein bisschen zu überzeichnen, im wahrsten Sinne des Wortes, dass das alles ein bisschen, wie wird's witzig, ne? Also einfach ein bisschen mehr Kontrast rein und die Konturen ein bisschen schärfer und ja, ich weiß, was ich meine. Ja,
es ist halt die Kombination aus der visuelle Stil und welches Foto man auswählt. Eins von beidem, okay, aber zusammen sehen die Leute nicht mehr aus wie die Leute, die sie sind. Ja. Finde ich problematisch.
Weil, und ich will hier noch einen provokanten Satz auch mal äußern. Der provokante Satz der Woche kommt heute von mir. Ja. Könnt ihr mich gern für zerlegen, aber ich sag's jetzt einfach. Unpopuläre Meinungen müssen auch mal ausgesprochen werden. Ich finde Otto nicht witzig. Es tut mir wirklich leid. Ich habe mega Respekt. Ich finde ihn sympathisch. Ich habe mega Respekt vor seinem Lebenswerk. Und ich kann verstehen, dass Generationen mit ihm aufgewachsen sind, mit seinem Humor. Aber da sage ich, sorry, also 6 Stunden LOL, ich gehe als Gewinner raus, wenn Otto im Raum ist. Alle Nummern, die er da gemacht hat, ohne zu spoilern, habe ich gefühlt schon 8-mal gesehen von Otto. Und irgendwie wird er mir da immer so abgekultet, dass man fast schon, also ich hatte das Gefühl, alle, die dabei sitzen, mussten lachen, um zu äußern, es ist ja Otto. Also ich finde es witzig. Aber wie gesagt, ich will dir nicht, ne, wenn ihr es gut findet und damit aufgewachsen seid, alles cool, aber ich, bis auf die Ottifanten, wo man aber dann als Kind den anderen Ansatz hatte, weil es war Comic, und Otto die Serie, die mit den Ausschnitten von
die Edgar Wallace-Bearbeitung, genau. Das ist das Beste, was er gemacht hat in meinen Augen.
Ja, definitiv. Fand ich großartig. Aber Bühnenprogramm von Otto oder 7 Zwerge und der ganze Kram.
Nein. 7 Zwerge hatte so 2 richtig gute Gags und der Rest war mir egal. Aber mein provokanter Satz ist ja, ich finde LOL nicht witzig. Also
jetzt steigern wir uns. Jetzt kommen wir rein.
Mein Problem ist ja immer damit gewesen, ich habe da gesessen und ich war wie andere Leute, die Fußball gucken, ich war so sehr drin, ich darf auf gar keinen Fall lachen. Und es ist zu Hause wesentlich einfacher, nicht zu lachen bei der Sendung. Also wenn man da ist natürlich, da fehlt ja der Wettbewerbsmoment und man hat halt auch 1000 Kameras, man weiß, man wird immer gesehen. Aber kein Comedian dieser Erde wird in LOL sein bestes Material rausballern. Das wäre Quatsch. Da gehört das nämlich nicht hin, sondern man versucht natürlich in diesem Kontext die anderen zum Lachen zu bringen. Und da macht man dann eher absurde Dinge. Und ich sitze dann immer da und so, das ist halt, meine Art von Humor kann in diesem Rahmen nicht gut stattfinden. Ja. Mhm. Das heißt natürlich, wenn ihr LOL guckt und ihr habt Spaß, dann habt ihr Spaß. Das Konzept ist immer noch genial. Und ich werde das auch nicht schlecht reden. Das ist nur mein persönlicher Geschmack, dass ich sitze und sage, ich stehe halt nicht so sehr auf die Art von Humor, die hier gut funktioniert. Das ist alles.
Ja, verstehe ich komplett. Und ich verstehe auch, dass man sagt, natürlich ist es eine Adelung für so ein Format, wenn Otto da vorbeikommt.
Absolut. Also
da müssen wir nicht drüber reden. Ne?
Und gibt dem Mann jedes Geld der Welt. Also,
ja, der hat's verdient. Alles cool. Wie gesagt, auch in den abgesetzten Interviews oder wenn er so normal ist, wie er ist, finde ich den super sympathisch. Aber alle Nummern, ich lache da nicht drüber. Ist nicht meine Art Humor, keine Ahnung. Und dann ist auch noch Mirja Böß mit dabei. Wo ich mir denke, also mit den beiden da drin könnte mich 2 Wochen einsperren. Also gehe ich als Sieger hervor, aber ohne Zweifel. Ne? Gut, egal. Machen wir weiter mit Max Snyder. Liebe Grüße auch. Liebe Grüße.
Ich würde Max Snyder. Jetzt würde ich es echt gern sehen, wie sie da Kaffee trinken, sitzen. So. Okay.
Nee, da halte ich es wie Jerry. Da würde ich einfach sagen, ich finde es nicht witzig.
Also aber auch so aggressiv?
Ja.
Okay.
Bulli, mach was.
Bulli, kann mich mal jemand kitzeln? Ich will hier raus.
Bitte. Ja, bitte. Können mir Ziegen einfach die Füße lecken? Vielleicht haben wir da eine Chance, Leute.
Also ich glaube, wenn du den sagst, lachen aber alle anderen. Und dann hat der Körper gewonnen auf einmal. Ja, ist einfach so, den Satz mittendrin raushauen, weil also du hast ja gar keine Probleme hier. Und so, genau. Ja, aber wenn wir Ziegen an den Beinen lecken würden, dann wäre ich vielleicht auch wieder hier raus. Und dann lachen alle, Sieger nach 5 Minuten, Kevin Körber.
Ja. Nein, da waren ja auch gute Nummern dabei, wo ich dann auch zu Hause sitze und schon drüber lachen muss. Das ist also schon gut, Teile. Also, ne? Aber das, die, nee. Gut, egal. Max Snyder hat auch noch kommentiert, dass sich Leute sowas wie Chantal im Märchenland angucken, aber bei anderen Filmen denken, ach, kommt in x Monaten eh bei Disney Plus, verstehe ich nicht. Als ich den Trailer dafür das erste Mal im Kino gesehen habe, saßen hinter mir welche, die passend dazu sagten, als Macher muss man doch irgendwann dastehen und sich denken, was zum Henker machen wir eigentlich?
Das ist ja der Kein-Pardon-Moment, ne? Das ist ja Wahnsinn, genau. Was wir hier machen. Ja. Und ich muss, also ungesehen, habe den Film nicht gesehen, aber ich fahre da eine ähnliche Linie wie der hier herzlich verehrte und wunderbare Tommy Krabweis, der gesagt hat, ey, wenn Leute das mögen, dann mögen sie es. Es tut keinem weh, es ist eine Unterhaltung. Ich, absolut, ne, und alles cool. Ich glaube, meine These jetzt aber, weil Max Snyder schreibt, einige Leute sagen, das kommt doch eh bald bei Disney Plus. Ich glaube, das sind nicht die gleichen Leute. Also die sagen, das kommt ja eh bald bei Disney Plus, die gucken sich Chantal im Märchenland halt nicht an. Das sind nicht die gleichen. In natürlich Venn-Diagramm-mäßig einfach nicht. Ist die Überschneidung sehr gering. Und ja, natürlich ist das Quatsch, der Film. Aber die nackte Kanone ist auch Quatsch. Ja,
ja, ja, verstehe ich auch, wenn da jeder sagt, sorry, aber also wie kann man sich den Scheiß angucken, dann noch 3 Teile.
Ne? Also ja, nicht so gerne, auch rückwärts. Ne? Das ist ja. Es ist gerade bei Komödien, bin ich sehr, sehr gewillt zu sagen, ey, es ist so subjektiv, solange es nicht irgendwelche politisch fragwürdigen bis grenzüberschreitenden Momente hat, bin ich so, ey, dann guck doch einfach, worauf ihr Bock habt. Und deswegen kann ich auch nichts Schlechtes daran finden, dass Chantal im Märchenland auf Platz 1 der deutschen Kinocharts ist. Ich finde es eher witzig.
Ja, das ist doch alles cool. Ich meine, das ist doch schön, wenn es so viel Vielfalt gibt und Content, dass jeder sagen kann, ich finde das witzig, ja, und was, es gibt halt Mirja Böß.
Was mir, und das habe ich glaube ich ja schon gesagt, einfach nicht in die Birne will, ist dieses, wir haben einen Charakter aus Fuck You Goethe, und da machen wir jetzt diese absurde Storyline mit. Ich bewundere es fast ein bisschen, dass dieser Film existiert, dass man das durch alle Gremien durchgeboxt hat, durch alle Entscheider. Gesagt hat, nee, die landet dann im Märchenland. Alle so, ey, machen wir.
Ja, cool. Leute. Bisher war es zu klamaukig, aber jetzt.
Nee, wir mussten auch mal aus dieser Schule ausbrechen. Die hat ja auch mal ihren Abschluss. Nee, wahrscheinlich nicht, aber ab ins Märchenland. Natürlich, ich verstehe dann eher, dass Leute angekotzt sind, wenn sie die McDonalds-Werbung sehen zum Film. Das verstehe ich.
Jelle Hase war gestern auch bei Jauchschalkberger für Cross-Promo.
Haben sie einen Ausschnitt gezeigt und Thomas Gottschalk war endgültig verwirrt.
Nee, ich glaube, im Ausschnitt wurden nicht mal gezeigt, sie hat Kinogutscheine verteilt im Spiel. Aber
auch
naja.
Gut.
Auch gut, klar. Herr Jauch hat zugegriffen. Nein, hat er nicht.
Das wäre auch sehr witzig. So, hier, Herr Jauch. Mhm.
Gehen Sie mal mit Ihren Kindern rein. Ja.
Hier nehmen Sie mal eine Flasche Wein von mir. Gegenangebot.
Wo Sie gerade hier Tommy Krapfer erwähnt haben, liebe Grüße. Mir ist gestern auf Twitter Wiegald Boning gefolgt. Was war, also ich freue mich persönlich ja, drüber, aber warum? Warum?
An der Stelle aber, Herr Boning. Vielleicht die Plattform wechseln, aber Herrn Körber natürlich überall sonst auch folgen. Das wäre jetzt mein Rat.
Ja, er hört uns bestimmt. Bestimmt ist er deshalb gefolgt.
Ja, ich muss mal.
Aber Wiegald Boning macht ja auf seinem Twitter-Kanal wirklich jeden Tag ein Video, weil er ja jeden Tag, ich glaube, jetzt.
Baden geht noch?
Ja, immer noch baden geht. Ich glaube, inzwischen an Tag 653 oder sowas habe ich gestern geguckt. Unfassbar, dieser Typ.
Wirklich. Das ist wirklich heftig. Ja. Also, ich muss dazu sagen, für mich besteht Twitter, wenn ich mich einlogge, wirklich noch aus ganz wenigen Accounts. Zum Beispiel, es gibt diesen Menswear-Account aus den USA, weil er sich nur, was für Anzüge man wie trägt, was nicht zusammenpasst, beschäftigt, der sehr witzig ist einfach, weil Mode ja nicht so mein Kernthema ist. Aber dem folge ich sehr gern. Und die Wiegald Boning, der badet, ist auch für mich so ein Ding, wenn man sich bei Twitter einloggt, muss man das doch eigentlich sehen. Das ist doch einprogrammiert.
Das ist, um ehrlich zu sein, einer der wenigen Gründe, warum man Twitter noch nutzt.
Eben. Ja. Was zieht man an und wie sieht Wiegald Boning nackt beim Baden aus? Das sind die 2 Dinge.
Machen wir weiter mit dem Kommentar von Max Snyder. Wir waren noch nicht fertig.
Stimmt.
Star Trek Discovery Staffel 5, schreibt er hier noch, startet wieder mit denselben Problemen wie bisher. Wieder steht das Universum auf dem Spiel. Wieder kann nur die Discovery bzw. deren Crew die Lage retten. In der ersten Folge wird eine Gebirgslawine auf höchst fragwürdige Art und Weise aufgehalten. Das interessiert mich jetzt schon, wie die Antagonisten erinnern mich an Sheen Hati aus Ahsoka. Helfen Sie mir.
Ahsoka ist eine Star Wars Serie, Sie wollen keine weiteren Details wissen.
Wunderbar, haben wir es doch, warum ich es nicht kenne. Und der andere an die Krill aus The Orville. Auch das mag The Orville Cooker natürlich sofort aus dem Schlaf wecken und sagen, was? An die Krill? Leck mich am Arsch. Und das Surfen auf einem Raumschiff in einer Warpblase. Puh.
Das sind für mich alles. Ich liebe so auch, wie tief einfach McSnyder reingeht.
Ja, ja.
Und ich sitze hier.
Für mich wird es immer ohne. Die Kurve nimmt so ab. Also, es ist wie die Elten-Elten-Kurve bei mir. Das ist wirklich so.
Ah. Nichts so
noch gut. Noch dazu wird die ganze Zeit das Wort rote Direktive.
Ja, ja.
Ah, ich habe das rote Detektiv.
Nee, Detektiv ist richtig.
Alles klar. Benutzt alle in der Serie wissen, was das heißt, bestimmt. Nur der Zuschauer nicht und ich nicht. Erste Folge der letzten Staffel hat jetzt nicht gerade ein Ich will wissen, wie es weitergeht, Gefühl bei mir ausgelöst.
Ja, da ist wieder das.
Der war richtig anstrengend, ja. Kommentar für mich. Das ist wirklich.
Okay. Ich kann da nur antworten, es geht mir völlig anders. Also ich verstehe zwar die Probleme und klar, dieses Aufhalten mit den zwei Schiffen war ein bisschen Overkill, ein bisschen sehr, wir wollen auch mal optisch was Geiles hier hinlunzen. Aber ich sehe das Problem einfach. Also jedes einzelne dieser Probleme ist mir relativ egal bis völlig egal. Und ich glaube, das ist ja subjektiv. Die Sache mit dem, nur weil man jetzt nicht direkt erklärt, was die rote Direktive ist, macht das den Begriff ja nicht schlecht. Man weiß ja trotzdem aus dem Kontext sofort, dass es wichtig ist. Das reicht völlig. Man muss ja nicht jedes Mal einen Wikipedia-Beitrag vorlesen lassen von einem der Charaktere. Das ist in meinen Augen ein bisschen Overkill. Ist einfach etwas Zusätzliches, was jetzt im Kanon landet und damit hat sich's. Er guckt eh weiter. Bin ich mir relativ sicher, dass Mick Snyder einfach weitergucken wird. Und dann sehen wir ja, wo die Reise hingeht. Ich hoffe, es würde ihm dann irgendwann besser gefallen. Um mehr geht's ja nicht. Wallamsbacher schreibt noch, ich halte nichts von Boxen. Finde ich einen sehr Jerry-esker Beitrag bisher. Sehr
ja,
gut.
Ja, ja.
Raab hätte nochmal einen Schlag, den Raab mit echten Kandidaten machen sollen. Leider ist die Sendungsidee massiv herabproduziert worden. Früher war Schlag den Raab wegen zwei Dingen interessant. Der chaotischen Energie Raabs und dem Überraschungspotenzial des Kandidaten. Heute ist das Format Schlag den Star überhaupt kein Reiz mehr. Für mich zwei in Anführungsstrichen Stars treten gegeneinander an. Mir sind beide egal. Das Prinzip David gegen Goliath fällt komplett flach und Raab fehlt der Show einfach. Das wäre der Knaller gewesen. Stattdessen auf die Fresse hauen fürs Proletenpublikum. Naja.
Lassen wir das mal so stehen.
Ja, ich meine, ich halte vom Boxen auch nicht viel, aber wir haben das Thema ja ziemlich durchdiskutiert gehabt. Jerry haben wir natürlich noch.
Natürlich. Hallo ihr beiden. Keine Woche ohne Raab-News. Ja, hatten wir auch schon mal anders ein paar Jahre, aber
das ist richtig.
Im Moment.
Es ist jetzt, Gottschalk ist jetzt wieder so ein bisschen runtergeköchelt, jetzt ist wieder Raab-Zeit.
Ja, ja, wer hätte es gedacht, ne? Was macht Harald Schmidt eigentlich? Nachdem ich, schreibt Jerry, die DWDL-Meldung zur ESC-Idee las, kamen zwei Fragen auf. Warum sollten vier Sender aus verschiedenen Sendergruppen das denn tun? Und vor allem, was wäre der Mehrwert für die Sender danach? Das Grundkonzept und die Idee lesen sich ganz nett. Unterschiedliche Sender veranstalten eine Vorrunde und sprechen damit verschiedene Altersgruppen und Musiker an. Dass die Sieger da in einem großen Finale nochmal auftreten, ist auch nett und man findet dann so einen gemeinsamen Act für den ESC. Aber was dann? Bei der Zusammenarbeit ProSieben ARD hatte man ja seitens ProSieben die ganze Backstage-Berichterstattung und hat den Act begleitet. Die ARD strahlte den ESC aus und hatte auch einiges parat. Das war am Ende Win-Win. Bei vier Sendern ist es halt so nicht möglich. Da wird man sich die Frage stellen, ob das überhaupt lukrativ ist und eher abwinken. Aber schauen wir mal, wie das weitergeht. Über die Bohlen-Klausel musste ich schon sehr schmunzeln. Er wahrscheinlich auch. Zum Schlag den Star-Wechsel. Ich freue mich auf Opti und bin gespannt, wie es werden wird. Wie das Ganze kommunikativ gemacht wurde, war sehr suboptimal und ich kann Eltens Enttäuschung und Frust irgendwo verstehen.
Darüber haben wir ja auch ausgiebig geredet.
Ja.
Die Sache mit den Sendern, jetzt muss ich mal gerade überlegen, wie viel, also ist es ARD, also wie viel soll es jetzt sein? Das weiß ich nämlich auch nicht mehr. Vier Stück, aber wie viel öffentlich-rechtlich und wie viel private?
2-2.
2-2, okay. Weil bei 1-3 wäre es ja völlig egal gewesen. Ein Privatsender wäre so, ja, ich bin der Einzige, wo Quote wirklich Sache ist, die in erster Linie relevant ist und bei den anderen, die tun immer so, als wäre die Quote egal, obwohl sie das nicht ist. Aber Naja. Also Jerry hat einen Punkt in der Hinsicht, dass ich das auch bei vier Sendern ein bisschen zerfasern könnte. Aber es ist schwer, das vorherzusehen.
Also klar, wenn man natürlich nur aufs Endergebnis guckt und sagt, wir wollen dann gemeinsam einen geilen Act hinschicken, dann cool. Aber ja, natürlich, wenn es darum geht, was fällt da für jeden Einzelnen ab, ne, dann ist es natürlich die Frage, weil ich erinnere mich noch an diese Unser Star für Oslo-Geschichte, nachdem ProSieben ja dann drauf war und live gesendet hat, ist es ja danach direkt live bei TV Total weitergegangen. Also man hatte ja quasi das Magazin zur Show direkt danach mit dem Menschen, der in der Jury saß, und das war natürlich alles monothematisch und man hat die dann begleitet und bei TV Total jeden Tag gezeigt, wir sind jetzt in Oslo, und verstehe ich schon, was er meint, klar. Mhm.
Aber das ist Aufgabe der Programmgestaltung am Ende.
Da muss man richtig
im Konzept rangehen und eine gute Lösung finden. Viel Spaß dabei, viel Spaß hat der Körper auch gerade beim Einloggen.
Bin schon parat. Das ist alles immer so easy bei PayPal, das ist ja gar kein Problem. ihr habt gespendet seit der letzten Folge, und zwar einmal Felix. Dann haben wir noch Nikolai, der auch gespendet hat. Alles Abo-Spenden, genau wie die von Günther, von Christian, von Alexander R. Und eine Individualspende haben wir aber hier von Michael mit dem Hinweis, rot, mach's rot. Grüße aus einem Freiburg, das nicht im Breisgau ist.
Also ein anderes. Gut.
Ist ein anderes. Ja. Lassen wir das einfach so stehen.
Danke, Michael. Ja. Ihr könnt uns, wie Herr Körber es gerade schon vorgelesen hat, natürlich auch gerne finanziell unterstützen. Niemand muss. Die Möglichkeiten findet ihr auf medienku.de/support. Und dazu gehört auch Patreon. Da findet ihr uns unter patreon.com/medienku. Da haben wir als neue, in der Hinsicht aber bisher gratis, was voll okay ist, Mitglieder dabei. Frank, Markus und Knalli90. Herzlich willkommen an Bord, der alte Knalli.
Knalli 89 können wir alle vergessen, ne? Aber Knalli 90
ist der gut. Schön, dass ihr dabei seid. Wenn man da uns einfach so folgt, dann werdet ihr natürlich informiert, wenn irgendwas passiert. Informiert, wenn es passiert. Nicht vergessen. Und wenn ihr euch dann irgendwann entscheiden solltet, ach, ich habe disposable income, seit ich 17 Sendungen auf ProSieben moderiere, kann ich da ruhig ein bisschen was lassen. Dann könnt ihr natürlich sehr gerne auch Weidenmitglieder werden. Und den Betrag könnt ihr natürlich auch frei nach oben korrigieren. Ne? Das ist wie der alte Gag, den der Pastor bei uns immer gemacht hat, wenn diese Misior-Pappschachteln rumgegangen sind in der Kirche. Immer gesagt, lasst euch lasst euch von euren Eltern Scheine geben, Münzen sind doch so schwer. Ja, so bin ich mit der katholischen Kirche damals aufgewachsen. Naja.
Recht hat er.
Recht hat er. Scheine sind leichter als Münzen. Das ist absolut richtig. Aber wir sind auch voll zufrieden, wenn ihr einfach nur zuhört, kommentiert, bewertet und anderen Leuten einfach sagt, abonniert das mal. Ja, muss gar nicht, aber lad einfach runter. Ist auch gut. Hilft. Ja.
Heißt ja auch im Übrigen Heiligenschein. Daher kommt's.
Herr Körber ist noch ein Satz hinten dran. Ich versuche mal zu resetten, indem ich in den neuen Bereich jingle. War ich zu schnell?
Also, Personalie Elten. Ah, nee.
Ach, wie schön ist Panama. Wir gucken ganz spontan in die Kinocharts rein, nachdem wir da ja schon jetzt schön erklären durften, warum Paw Patrol da gar nicht so der Reißer ist. Ich muss gerade gucken, wo ist denn Paw Patrol jetzt? Ist das überhaupt noch drin? Ja, ist noch drin, das Oster-Special mit den drei Folgen. Allerdings auf Platz 12. Es geht hier um die Zahlen vom 4. bis zum 7. April, also das vergangene Wochenende. Wir zeichnen hier am nächsten auf. Das heißt, die Zahlen hier sind quasi, wenn die Kuh rauskommt, schon wieder ein bisschen zu alt. Da müsst ihr euch leider mit abfinden. Aber die neuen brauchen halt ein bisschen. Auf Platz 5 haben wir da Ghostbusters Frozen Empire, der jetzt auch so ein bisschen eingefroren ist. Ich hasse ja solche dämlichen Überleitungen. Aber da ist wirklich sehr wenig Bewegung noch, aber hat immer noch für die Top 5 gereicht, denn wir sind wieder auf diesem Stand, bevor die meisten der Blockbuster in die Charts kamen, ist wieder sehr wenig ins Kino gegangen. Auf Platz 4 haben wir Dune Part 2, auf der 3 Kung Fu Panda 4 und auf der 2 Neuansteiger Godzilla X-Kong The New Empire hat tatsächlich ja, insgesamt nur 208.000 Besucher geschafft in der ersten Woche und das reicht für Platz 2. Das ist schon, naja, gut. Auf der 1 heißt Chantal immer noch, hat insgesamt 1,4 Millionen Leute unterhalten auf die eine oder andere Art.
Ja, weil die Gutscheine verteilt wurden. Ist doch klar.
Ja, genau. Die ist einfach so viele Gutscheine hat sie verteilt. 1,4 Millionen. Das wäre anstrengend. Eieiei. Dann werfen wir einen kurzen Blick zu den Startterminen. Jetzt muss ich gerade gucken. Hier geht es um den 18. April. Das, was vorher war, wird jetzt hier gar nicht mehr gelistet. Das ist ein bisschen ärgerlich. Das heißt, wir werden bestimmt den einen oder anderen Film jetzt verpasst haben, der eingelaufen ist. Und ich nenne hier nur Civil War. Und es handelt sich nicht um eine Wiederaufführung des Marvel Civil Wars, was ja ein Captain America Film war offiziell, sondern um eine A24-Produktion. Für diejenigen, die den Begriff zwar schon häufiger gehört haben, aber nicht genau wissen, was ein A24 ist. Es handelt sich um eine Produktionsgesellschaft aus den USA, die in den letzten Jahren qualitativ wirklich extrem hochwertige Sachen produziert hat, die fast alle nicht im normalen Mainstream zu Hause sind. Ari Aster ist da, The Green Knight ist einer der Filme aus den letzten Jahren. Ich glaube, Everything Everywhere All at Once auch, aber da muss ich nochmal nachschauen, weil ich das hasse, wenn ich solche kleinen Fehlerchen mache. Aber ja, A24 ist zumindest der Distributor gewesen, also der Verleih. Und auch das ist ja immer so eine Sache, was wähle ich denn aus, was möchte ich denn in die Kinos bringen, selbst wenn man es nicht komplett selber mitproduziert. Und das spricht immer so ein bisschen für Qualität. Warum wähle ich Civil War aus? Schaut euch mal den Trailer an. Das ist leider eine sehr, die Ausgangsbasis ist sehr deprimierend. Es ist ein Was wäre, wenn die USA jetzt in einen Bürgerkrieg zerfallen würden. Und das hätte ich ja vor 15 Jahren gesagt, das ist ja komplett unrealistisch. Und dann kam Donald Trump. Und seitdem ist man so ganz unrealistisch klingt's gar nicht. Und der Film nimmt das halt recht ernst. Es ist ein sehr bedrückender Trailer zumindest. Ich habe den Film noch nicht sehen können. Und ist wahrscheinlich einen Blick wert. Der kommt am 18. April raus. Das müsste dann der nächste Donnerstag sein. Und da wünsche ich euch viel Spaß mit den Anführungsstrichen, falls ihr euch den anschauen wollt. Dann sind wir aber auch schon beim Heimkino. Da sehen wir zum einen dieses Phänomen von wegen, ja, kommt der eh bald auf, Punkt, Punkt, Punkt. Argyle, den ich hier so mehrfach gesagt habe, den will ich eigentlich unbedingt gucken, ist jetzt schon bei Apple TV Plus, ist, glaube ich, an der Kasse im Kino auch ein bisschen gefloppt. Das heißt, ich kann ihn endlich nachholen. Auch bei Apple TV Plus gestartet, gerade Michael Douglas spielt Benjamin Franklin. Direkt zum Start 3 Folgen, wenn ich das richtig sehe. Und auch da sah der Trailer sehr spannend aus. Ist ja auch eine wirklich, wirklich interessante historische Figur. Da habe ich sehr viel Freude, wenn ich dran denke. Ich hoffe, das wird, ich will nicht meinen Ansprüchen sagen, aber meiner Freude, die ich habe, gerecht. Dass ich nicht nach 3 Folgen dann sage, Benjamin Franklin brauche ich auch nicht mehr. Michael Douglas kann auch weg. Ich hoffe, dass ich danach noch Bock habe.
Beide sogar.
Ja, klar. auf Wow, und das lese ich aus 2 Gründen vor. Zum einen bin ich ein großer Dan Aykroyd-Freund und Fan. Zum anderen, weil es ja quasi in Frozen Empire hat ja Ray Stantz von Dan Aykroyd gespielt, einen YouTube-Kanal auf einmal. Und The Unbelievable with Dan Aykroyd ist jetzt eine Sendung, die da anläuft. Bewertung so ein bisschen durchwachsen. Aber ich hab da sehr viel Bock drauf, weil er wahrscheinlich übernatürliche und rätselhafte Phänomene vorstellen wird. Und das liebt Dan Aykroyd, ja. Und ist auch ein Themenbereich, den ich immer wieder faszinierend finde. Erinnert mich ein bisschen an dieses, was ja Jonathan Frakes in der Hauptsache in der Neuauflage moderiert hat, wo es diese ganzen Memes gibt von wegen, haben wir uns das ausgedacht? Oder
X-Factor?
Ja, genau. Oder? In Deutschland dieses X-Factor, was der total dämliche Titel war. Ich glaube, es hier wird ein bisschen anders aufgebaut sein. Ich vermute, ein bisschen dokumentarischer. Aber allein das Grinsen von Dan Aykroyd auf dem Cover, bin ich so, ja, du hast einfach Bock auf die Scheiße. Und das freut mich bei ihm immer. Könnt ihr, wie gesagt, jetzt auf Wow und damit wahrscheinlich auch auf Sky gucken. So, dann scrollen wir noch ein bisschen weiter. Die neue Fallout-Serie ist da. Die Adaption der Computerspielreihe auf Amazon Prime Video ist, glaube ich, eine Originalproduktion. Falls ihr es nicht mitbekommen habt, was die allerwenigsten sein sollten. Bisher auch sehr hoch gelobt. Warum hat man nicht nachmachen, ist jetzt wieder in der ZDF-Mediathek. Ich werde das Prinzip Mediathek nie so ganz verstehen.
Weil Vigel Boni mir jetzt auf Twitter
Ist doch klar. Wie Max Snyder so schön gesagt hat, ja, Discovery, die 3. Folge lief ja jetzt. Da habe ich gestern geguckt. Kommt ja jeden Donnerstag eine neue und ich fand auch die 3. wieder sehr gut. Aber mir gefällt es eben. Ansonsten Wow hat jetzt gefühlt alle Spider-Man-Filme. Das sind die Raimi-Spider-Mans, das ist die Amazing Spider-Man und das sind auch die ganz neuen, die Marvel-Spider-Man. Also ich glaube, es sind fast alle da, zumindest sehr, sehr viele. Die Originaltrilogie, guckt einfach rein, wenn ihr Spider-Man gucken wollt.
Nur für wie lange ist immer die Frage.
Ja, deswegen sollen die Leute ja jetzt reingucken. Verstehen Sie?
Ja.
Gut. Oh, neue Staffel The Big Door Prize auf Apple TV Plus. Das ist jetzt mehr so für mich. Gerade völlig überrascht, dass davon eine neue Folge schon da ist. Und freut mich sehr. Hab die erste Staffel sehr genossen. Falls es euch ähnlich ging, guckt es euch an. Falls nicht, guckt die erste Staffel jetzt. Ist die Gelegenheit. Oh, wir sind schon da. Das trifft mich jetzt auch unerwartet. Aber ich habe einen Ablauf angeguckt. Ja.
Der Woche.
Und da habe ich die Recherche noch nicht ganz zu Ende gebracht. Das ist so ein bisschen schwierig, deswegen wird es nicht viel heute, sage ich mal.
Ach, schade, Mensch. Aber nicht viel heißt ja immer noch, sie haben was.
Es gibt immer Star Wars News. Also es gibt ganz wenig Wochen im Jahr, wo ich eine Suchanfrage starte und es steht dann nur sowas wie, in dem neuen Star Wars Comic bla 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 ist der Moment drin, den fanden wir besonders gut. Das ist was ich nicht vorlese. Ja, also es gibt auch News, die es nicht hereinschaffen, Herr Körbe.
Macht's alles nicht besser.
Kommen wir mal wieder zu Disneyland. Dort wird man, ich vermute im Mai, auf jeden Fall heißt das Ganze Disneylands Season of the Force. Mit ein ganz großer Star Wars Takeover in Disneyland. Und das ist, ich glaube, sämtliche Bereiche des Parks werden dann ein bisschen im Star Wars Stil angestrichen sein. Was haben wir hier, genau. Ja, doch, wenn das stattfindet, jetzt muss ich nur rausfinden, wann, wird wirklich jede Ecke, wo man normalerweise zum Beispiel ein typisches Feuerwerk für Sleeping Beauty bekommt, wird im Star Wars Stil das Feuerwerk abgebrannt werden und nicht im normalen. Das heißt, wären Sie Disney-Fan, wäre das für Sie der schlimmste Tag im Jahr.
Ich wollte gerade sagen, stellen Sie sich vor, ich hätte an dem Tag geplant, einmal schön Disneyland mit allem.
Ja.
Und bin da und krieg dann hier die Star Wars Experience.
Da.
Geil.
Das am 5. April war das anscheinend schon, also das war die erste Nacht der Season of the Force und da war es anscheinend so, dass man wegen schlechtem Wetter alle Feuerwerke absagen musste, aber ja, ich stelle es mir auch gerade vor, so, ach, guck mal Mickey, also, warum hat Mickey ein Lichtschwert? Ich hätte sehr viel Spaß daran, aber sie leider nicht. Gottes Willen, was für, das ist wieder, ich bin auf msn.com mit dem Bericht und unten drunter fängt aber auch
warum? Bei,
weil, ja. was will man machen? Und das, obwohl ich mir Safari gesucht habe. Aber unten, ganz unten fängt auch hier die Albtraumwerbung an. Ich habe hier 15 Mal für das gleiche Produkt mit schlechten Photoshops Bauchfett sofort auflösen oder verlieren, wo irgendjemand
die kenne ich.
Also, das ist ja unfassbar. Das ist so ein
Comic-Style, ne?
Entschuldigung. Nee, ist kein Comic-Style. Ist nur Menschen, denen man von die Hülle der Löwen, denen man ganz schlecht diese Flasche mit Pillen in die Hand gefotoshoppt hat.
Ah ja, die Scam-Nummer.
Gottes Willen. Und dazwischen irgendwo Joe Biden. Naja, gut.
Auch bei der Höhle der Löwen, oder?
Nee, das ist, glaube ich, wirklich eine echte Meldung. Hoffe ich.
Ich habe neulich so eine Photoshop-Montage gesehen, dass Bernd Björn Höcke bei Welt bei so einem TV-Duell antreten durfte. Das war auch wild.
Ja, Alban, wer würde das denn machen? Einfach Faschisten einladen in die Sendung.
Ja, das wäre Quatsch. Also, das wäre wirklich Quatsch.
Den gibt man doch keine Reichweite, was soll denn das? Nee. Ach ja, und dann geben wir einfach noch ein kleines, wirklich, das ist wie Max Snyder, der einfach zu tief reingegangen ist vorher. Star Wars Outlaws ist ja eins der kommenden Computerspiele und da kann man endlich Sabak spielen. So, Herr Körber.
Geil.
Ja, endlich Sabak spielen. Also
schöne
quasi,
Runde Sabak.
Wenn Sie sagen, klingt es irgendwie versaut. Es ist quasi das Star Wars-Äquivalent zum Poker. Und ja, das wird man da drin dann halt.
Strap-Sabak.
Das Spiel im Spiel oder eins der Spiele im Spiel. Ich weiß nicht genug, ob es das einzige sein wird. Das war's aber dann. Haben wir genug Herrn Körber gequält. Dann können wir in seine Lieblingsrubrik abdriften.
Quotentipp.
Warum ist das meine Lieblingsrubrik? Sagen Sie so oft.
Ja, weil die Reaktion weil's immer so gut ist.
Weil Star Wars dann vorbei ist. Das ist das Einzige, warum ich sage, endlich Quotentipp.
Jede Rubrik ist Ihre Lieblingsrubrik, außer der Star Wars News.
Das stimmt. Ich will an der Stelle noch ganz kurz sagen, weil ich sie gerade auf Twitter nochmal entdeckt habe, bisher, ich muss sie ja immer auf den neuesten Stand bringen, und ja, bisher die Enthüllungen beim The Masked Singer in der aktuellen Staffel nicht schlecht. Hugo Egon Balder und Uschi Glas bisher.
Uschi Glas?
Ja.
Und das Publikum so, wer?
Nee, Uschi Glas auch wiederum durch Fuck You Goethe und Co.
Ach so.
Auch bei den Jungen sehr präsent. Mhm. Ist die nicht auch im bei Chantal hier mit dabei?
Ich habe überhaupt keine Ahnung, was Uschi Glas macht.
Aber also finde ich gute Namen.
Ach, die ist in Landau an der Isar geboren, ne, sowas.
Ja, das ist die Info, die uns jetzt allen gefällt.
Das war die erste, die ich gesehen habe. Wird zumindest 80 Jahre jetzt inzwischen. Wird zumindest jetzt nicht in das ist Fernsehen. Oh Gott, das ist also der Wikipedia-Beitrag von Uschi Glas, einfach eine Excel-Tabelle.
Steht Mask Singer schon drin? Wahrscheinlich, ne?
Moment. Hier steht aber, glaub, Fuck You Goethe 1 und 2 und 3 stehen drin, aber nicht Chantal. Also.
Ah ja, okay. Ja, aber trotzdem, ne? Das hat sie natürlich in der jungen Zielgruppe auch nochmal bekannt gemacht.
Und nein, sie können den Artikel nochmal auf den Stand bringen. Was? Es steht noch nicht drin.
Da sind aber die Autoren bei Wikipedia. Ja,
steht das Grundgesetz der Tiere, ist das aktuellste, was beim Fernsehen, aber steht auch Auswahl. Ne?
Da können nicht jede Scheißsendung in der Uschi Glas mal kurz ihr Gesicht reingehalten und reintragen. Bei HSE hat sie auch oft ihr Gesicht reingehalten. Mit Creme.
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 Ja, ich weiß, ich sag auch Creme. Ich habe aber eine in mein Hirn gebrannte Erinnerung, wo eine Person gesagt hat, habt ihr Creme? Und dann kommt, nein, seid ihr asozial. Ich war so, ach Gott, werde diese Erinnerung nie wieder los.
Was bei Frauentauschen-Szenen?
Nee, das war bei unserem Englandaufenthalt in der Schule.
Ach so, naja, man kennt's. Ja, aber finde ich bisher wirklich gute Namen. Also da gab es schon Staffeln, wo man häufiger auch mal gefragt hat, wer. Find Hugo Egon Balder,
ich habe neulich einen Ausschnitt gesehen aus dem, ich glaube, britischen Masked Singer. Da war Melanie B. in der Jury, also es ist ja nicht eine Jury, aber im Rateteam. Und sie war überzeugt, dass eine der Masken, dass dahinter Emma Bunton, also auch ein ehemaliges Spice Girl, stecken muss, die sie ja sehr gut kennt. Also sie ist es auf jeden Fall und hat dann auch die Clips analysiert, als wäre sie Kevin Körber, der unbedingt Stefan Raab haben will. Und Schluss haben sie die Maske runter, das war sie nicht. Ich weiß gar nicht mal, wer es war. Und in den gesamten Gesicht ist in sich zusammengebröckelt. Das war sehr lustig.
Ja.
Quotentipp.
Passiert den Besten. Richtig, wir haben aufzulösen den Staffelauftakt von eben besprochen Joko und Klaas gegen ProSieben. Lief am 9. April, haben wir getippt, 14 bis 49. Yes. Johannes, was haben Sie denn eingeloggt?
Ich habe eingeloggt 17,0%.
Ich dachte, na, neue Staffel braucht immer so ein, zwei Folgen, bis es wieder in den Köpfen ist. Hab gesagt, starten wir mal mit 15,3%.
Also dafür, dass das ihr Heimteam quasi ist, schon ein bisschen runtergegangen. Es waren 18,5.
Ja.
Und jetzt muss ich mal sagen, also ich gewinne ja eh unser Duell relativ selten. Das habe ich ausnahmsweise mal geschafft. Aber wie gut hier mittlerweile getippt wird, ich bin nur 1,5% daneben und ich bin auf Platz 13.
Ja. Und das muss man auch wirklich sagen, weil auch die 18,5 war bisher, glaube ich, der beste Wert, also ohne die Nachgewichtung, die dann ja immer noch kommt, zu einem Staffelstart. Ne? Also von daher war das nicht sehr vorhersehbar, diese Zahl. Das will ich auch nochmal betonen.
Ja.
Genau, auf Platz 3 hat mit 18,1% nur um 0,4% verschätzt, hat sich Regen Sally. Herzlichen Glückwunsch.
Auf der 2 Ursel aus dem Eis, 9 Punkte für 18,3%.
Ja, und am nächsten dran mit dem Tipp von 18,4% ist Captain Eagle, also KPTYKL.
Ja, Gratulation. Wie immer könnt ihr diese Punkte nicht irgendwo einlösen. Es gibt dafür nur Ruhm und Ehre und Angeberrechte auf dem Schulhof und in der Raucherpause.
Richtig. Und in dieser Woche tippen wir einen Klassiker im Programm von Kabel 1, denn er ist mal wieder unterwegs. Er legt den Betrügern, wie sagt man, er legt den Betrügern das
Handwerk.
Handwerk, sagt man das so? Doch, ne? Ich habe gerade überlegt.
Wenn man das sagen möchte, dann sagt man das so.
Ja, würde ich gern sagen jetzt. Ich log's ein. Wobei ich jetzt nicht weiß, ist das eine Folge, wo er im Urlaub ist, wo er Urlaubsabzocke aufdeckt?
Wen geht's
oder
denn jetzt?
Peter Giesel.
Ja.
Peter Giesel.
Wer ist es?
Ja, Peter, also wer Peter Giesel nicht kennt, der hat aber auch einiges verpasst.
Ach du.
Peter Giesel ist die Legende im Kabel-1-Programm, der alles aufdeckt. Im Ausland dann hier irgendwie, da bezahle ich in Italien 3 Euro jetzt, für einen Becher Eis.
Jetzt, so, jetzt, ne? Jetzt. Und dann kommt eine Frau und sagt, magst du mir einen Cocktail kaufen? Und der kostet dann 300 Euro. Ja, ja,
genau,
ja,
sowas.
Habe ich auch schon gesehen, ja.
Und manchmal legt er sich aber auch auf die Lauer bei irgendwelchen komischen Handwerksdiensten, die dann irgendwie den einen Fehler, den man bewusst eingebaut hat, an der Waschmaschine nicht finden und sagen, die muss ich mitnehmen. Brauchen Sie eine neue hier, 800 Euro. Und es war nun kabellose und sowas. Das ist Peter Giesel, guter Mann.
Ja, die Formulierung, der deckt alles auf. War ich so bei RTL 2, wäre das einfach eine ganz andere Sendung gewesen.
Strap.
Ja, ja natürlich. Wann, RTL 2, wann Wiederholung Strip mit Jürgen Drews?
Ja, das
also, mittlerweile glaube ich, wenn wir hier darüber reden, dass die Leute uns nicht mehr glauben, dass es diese Sendung je gegeben hat.
Das stimmt, ja, aber das googelt's bitte. Also vielleicht findet ihr noch Überreste irgendwie.
Überreste?
Ja, also ich glaube nicht, dass das jemand auf YouTube dokumentiert hat. Strip bei RTL 2 mit Jürgen Drews.
Ich habe das schon häufiger bei YouTube nachgeguckt.
Ja.
Aber ich glaube immer nur so, Marc, also ich habe irgendwann ganz früher, gab es irgendwie so einen 320p Ausschnitt da draus, der ganz kurz war, wo man fast nichts erkannt hat. Und ich glaube, das Aktuellste, was man jetzt sieht, ist tatsächlich 25 Jahre Wochenshow, Jürgen Drews stellt neue Show vor. Wo ich nicht mal weiß, ob das irgendwas mit Strip zu tun hat als Verarsche.
Glaube nicht.
Glaube auch nicht. Aber naja, es gibt natürlich noch auf fernsehserien.de, selbst da ist, da hat man das Logo, auch glaube ich aus diesem YouTube-Video, was ich eben erwähnt habe, auch fotografiert. Das sieht aus, als hätte ich es gemalt.
Es war eine Zeit, da gab es noch kein Internet.
Ja, hier haben wir, Markus hat geschrieben, am 20.10.2003, noch hirnloser ging es wohl nirgendwo mehr im TV zu. Eine Schande, was alles produziert wurde.
Das stimmt nicht. Da würden mir noch ein paar gute Beispiele einfallen. Egal, also, Peter Giesel deckt andere Dinge auf, nicht sich, nicht andere Sachen bei Menschen, sondern Betrug. Achtung, Abzocke heißt die Sendung, Herr Hammes. Hören Sie jetzt zu.
Hören Sie auf, Betrügern, ich will das zu Ende moderieren jetzt hier.
Betrügern auf der Spur. Ich bin eiskalt. Ich bin eine Maschine wie Thomas Gottschalk am Samstagabend bei der Jochschalkberger
Show. Otto, jetzt sei still, ich finde es nicht witzig.
Otto war doch gar nicht dabei.
Nee, aber es ist der gleiche mentale Zustand, in dem Sie gerade sind.
Das stimmt, ja. Also, am Donnerstag läuft der ganze Spaß um 20.15 Uhr bei Kabel 1. Ist nicht die erste Folge, ich glaube, die Staffel läuft schon seit ein paar Folgen. Genau, tippen wir jetzt einfach mal. So, viel Spaß.
Ach ja, muss ich auch noch mal einen Moment.
Der Giesel-Peter.
Wie viel macht denn diese Sendung?
Das ist arschvoll. Also doch, das ist also hat schon, ich glaube, die aktuelle Staffel läuft ein bisschen unter, aber die hat schon für Kabel 1-Verhältnisse ordentlich, ordentlich Quote.
Das heißt ja nichts. Also jeder Sender spielt in seinem eigenen Pool, ne? Also trotzdem. 200, nee, das sind ja Prozent, das wäre zu viel.
Ja. Gut, während der Hammes noch ein paar Zahlen sich ausdenkt, sage ich euch schon mal, wenn ihr mittippen wollt, titelschmutzanzeiger.de. Ne? Ihr werdet dann in den Mathebüchern der nächsten Jahre davon unterrichtet, welches wurden, das, also welche Zahlen.
Ich finde es leider unfassbar witzig. Es tut mir sehr, sehr leid.
Was genau?
Sich Zahlen ausdenken. Ich weiß nicht, warum. Ich habe manchmal hier Chantal im Märchenreich, nicht mein Humor vermutlich. LOL nicht, aber Zahlen ausdenken. Also, da kannst du, bin ich wochenlang am Lachen.
Gut. Hätten wir das doch auch geklärt. Wir haben es, das war's.
Für diese Woche.
Mehr Zahlen haben wir nicht mehr.
Ja.
Zusatzzahl
haben wir vielleicht. Ich wusste es, das war so vorhersehbar. Die Zusatzzahl ist heute die 9.
Ja.
Und wir kommen auch an einem Tag wieder, der nicht der 9. ist, glaube ich.
Vielleicht auch schon.
Mal gucken.
Das wird mir alles zu wild.
Ja, es ist gut, dass hier immer ein Musikbett drunter läuft, weil dann wirkt das immer so, als ist eh schon vorbei, die reden nur noch so miteinander.
Ja, ja, aber kleiner Hintergrund, für uns läuft das hier noch nicht in der Produktion. Ne? Das heißt, hier ist alles noch ernst gerade. Wir sind noch live on air.
Es fühlt sich alles sehr cringig an ohne die Musik.
Ich höre noch tausende Leute gerade zu, obwohl die Kurve da auch eltenmäßig hinten, also sehr. Also
das ist das, was ich immer denke, am Schluss hört keiner mehr zu. Du kannst, ist ja egal, wie du abmoderierst.
Ja, machen wir heute mal einen Test.
Wenn ihr bis hierhin zugehört habt, ist euer Codewort heute. Oh jemine, was war da denn los?
Ja.
Und hinterher wissen wir wieder nicht, ob jemand nur die ersten 5 Minuten gehört hat und genau das kommentiert.
Naja. Ich vermisse auch ein bisschen bei Twitter Hashtag Banane, was wir irgendwann bei einem Audiokommentar mal rausgegeben haben. Ja. Wann immer ihr den hört, twittert uns an. Also ich weiß gar nicht mehr, bei welchem Film das war. Zurück in die Zukunft?
Wahrscheinlich schon, ja. Das war einer von den Audiokommentaren, wo wir Spaß hatten.
Also war es nicht Avatar.
Es war nicht Avatar und zwar nicht Star Wars. Nee.
Aber das schon mal alles ausschließen. Also macht's gut, bis zur nächsten Folge. Und mal sehen, auf welchem Sender wir dann uns hier wiedersehen und hören. Ne?
Ja, macht's gut. Ciao.
Mir ist bis heute ein Rätsel, wie ein Mann wie Elton Karriere machen kann.
Ja.
Ist mir ein Rätsel.
Weil
der ist sicher sehr nett, aber er kann nichts.